Hallo liebe WiMA-Freundinnen, hallo liebe WiMA-Zuhörer. Schön, dass ihr alle dabei seid bei einer aktuellen Folge Wiedersehen macht Freude, dem besten Podcast der letzten 25 Jahre. Ist jetzt jüngst gewählt worden, habe ich mitbekommen.
Von wem?
Von meinen Eltern wahrscheinlich. Okay.
Und wir haben heute nicht nur einen großartigen Film, den es zu besprechen gilt, sondern auch ganz großartige Gäste. Erstmal neben mir alleine wäre ich ein kleiner Haufen Nichts in einer Riesenwelt substanzieller Ereignisse. Aber dank ihr bin auch ich von Bedeutung und kann strahlen und scheinen und schlauer wirken, als ich bin. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
War das angemessen genug? Oder ich weiß nicht,
ja,
manchmal bist du ein bisschen kritisch.
Nee, es war ein bisschen underwhelming. Eigentlich fand ich so, als würde ich hier nichts bedeuten, aber ist schon okay.
Doch, du bedeutest mir alles. Du bedeutest mir die Welt.
Freund, das war der erste Teil ist übrigens immer für meine Eltern.
Ah ja. Dann,
sehr schön.
Dann könnt ihr jetzt abschalten. Und wir reden heute über einen Film zusammen mit einer Band, die ich schon sehr lange hier im Studio haben wollte. Wir haben uns ein bisschen terminlich zusammenklambüsert. Nicht so ganz einfach, gerade bei uns beiden auch, weil wir immer dann plötzlich doch nicht mehr können und so. Aber wir haben es geschafft. Wir haben dann auch geschafft, uns auf einen Film zu einigen. Dann haben uns den Film ausgesucht, wollten den unseren Gästen schicken, haben ihn dann aber nirgendwo gefunden, weil er nicht mehr erhältlich ist. Und,
auch
haben
eine Sache, die übrigens mal zu besprechen ist heute.
Genau. Haben jetzt heute alle in einer seltsam verpixelten YouTube-Version geguckt. Aber ich freue mich wahnsinnig, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen, Jen und Raphael von Großstadtgeflüster.
Hallo.
Moin. Hallo. Ihr seid ja Großstadtgeflüster, wahnsinnig starke, tolle Band, also sowohl live, ich habe euch auch schon ein paar Mal live gesehen.
Mega gut, ich auch schon zweimal.
Echt?
Ja.
Das ist ja immer Abriss, wenn ihr irgendwo spielt. Also ich habe euch auch schon tagsüber auf Festivals gesehen, wo man danach eigentlich nach Hause gehen konnte, weil dann nichts Relevantes mehr kam.
Ich habe euch das erste Mal auf dem Festival gesehen. Wo war das hier? In der Waldbühne?
Ah, das PXP, oder?
Ja, genau. Oh, ja, da habe ich euch zum ersten Mal entdeckt und ihr wart die einzige Band, wo ich getanzt habe.
Ja, das waren ja unsere großen 12 Minuten.
Das war Hammer. Genau, und seitdem hören wir das, also ich zumindest.
Ja, also absolut empfehlenswert und natürlich auch eure Videos sind ja Klickmonster geradezu, die immer beliebt auf YouTube. Mein großer, jüngerer Hit von euch ist ja Feierabend, weil in Feierabend gibt es so eine wahnsinnig starke 80er-Jahre-Synthesizer-Fanfare, die ich, wenn ich das Lied einmal höre, 5 Tage nicht mehr aus dem Kopf kriege.
Das tut uns sehr leid.
Ja, sorry, not sorry.
Wir hatten ja vor einem Jahr, an Weihnachten war es, glaube ich, vorletztes Weihnachten, hat sie mir ein Original DX7 geschenkt. Also der Synthesizer, mit dem quasi in den 80ern jedes Stück irgendwie produziert wurde. Und seitdem versuche ich da auch so tolle Fanfaren drauf zu spielen, aber es ist mir nicht möglich. Toller Song. Und das war quasi die Vorab-Single des jetzt in Kürze erscheinenden Albums Trips und Ticks.
Du hast es richtig ausgesprochen.
Ja.
Sehr gut.
Die meisten sagen immer Tricks und Tipps.
Ja, Tipps und Tricks, das ist ja quasi die Quelle des Wortspiels. Ja. Und vor allen Dingen Printjournalisten sind, das merken wir jetzt bei der Album-Promo gerade, nicht in der Lage, unseren Albumtitel so zu wiederzugeben, wie wir ihn gemeint haben. Und in ungefähr 50% der Medien heißt unser Album Tipps und Tricks.
Wahrscheinlich denken die mal alle, das wäre ein Druckfehler von der Plattenfirma.
Ja, genau, ihr das falsch gemacht habt. Ja, ich werde die mal berichtigen. Ja.
Sag mal, die Suchmaschinenoptimierer, die rollen mit den Augen. Weil
ach, Journalisten.
Aber das fand ich auch immer, ich hatte ja auch mal eine Band vor 2000 Jahren und wir fanden das auch mal gut, Albentitel zu machen, die keiner hinkriegt. Ich weiß noch, deswegen hieß unser zweites Album Kasse Taffee und Beinrötchen, ein Full Plus Quam Effekt.
Oh,
wow.
Wir waren auch wahnsinnig bekifft, muss man dazu sagen, aber deswegen habe ich ein großes Herz für Albumtitel, die nicht jeder sofort checkt.
Ich hatte in den 90ern eine Band, wir wollten unser erstes Album The Fifth Season in Massachusetts nennen. Damit die Leute überfordert sind.
Außerdem, wie habt ihr es dann genannt?
Hallo. Ich glaube, Out of Season hieß. Ja.
Aber Season ist geblieben.
Ja, Season ist geblieben.
Sehr gut. Und wir haben euch einen Film aufgegeben. Ihr habt den sogar noch am Flohmarkt gesucht. Das hatte mir Jen noch geschrieben. Ihr hattet den am Flohmarkt versucht zu kriegen. Er war nirgendwo mehr zu. Er ist offensichtlich einfach vom Erdboden verschwunden.
Wir müssen dann auch mal raten, wer von den Schauspielern oder wer da den größten Einfluss hatte, Anwälte loszuschicken, um diesen Film zu versuchen zu löschen. Ja.
Der hat auf jeden Fall den Selbstzerstörungsmodus. Das ist unfassbar. Also, wir haben zwei Videotheken noch abgeklappert im Flohmarkt. das komplette Internet, das Darknet, wir waren überall.
Aber ich war auch ganz überrascht auf die Idee, wäre ich gar nicht gekommen, dass der so schwer zu kriegen ist, weil aber sie ist ja schon noch eine Sache. So,
kann das sein, dass wir jetzt schon 5 Minuten über einen Film reden, wo die Leute jetzt noch gar nicht wissen, welcher? Oder
ja, haben wir aber festgestellt, dass wir oft am Anfang das so spannend machen in der Anmoderation, bis uns dann einfällt.
Na, bis uns die Leute auch geschrieben haben, ihr wisst schon, dass ihr den Namen immer im Titel schreibt. Wir wissen alle, worüber ihr redet.
Aber, oder macht ihr im Nachhinein noch so einen Trommelwirbel, den ihr so langsam dazu
ja,
fahrt.
Ja, genau. Und dann sind aber alle Hörer so mal so, oh, ja, wir haben es verstanden.
Also wir sprechen heute über Crossroads, beziehungsweise den deutschen Titel I'm Not a Girl, der große Britney Spears Film. Der einzige große. Auch, ne? Sie hat keinen anderen mehr gemacht, glaube ich.
Also, ich glaube nicht, nee.
Nee, ich glaube nicht.
Aber ich glaube, sie dachte, das ist ihr Susan gesucht.
Aber danach hat doch Madonna auch nichts mehr gemacht.
Nee.
Naja, also nichts.
Ich meine, Body of Evidence, hallo?
Oder so. Ja. Ja, Body of Evidence, dann, nee, nicht Gigli, ist ja Jennifer Lopez. aber Swept
auch
Away.
Auch ein sehr guter
Swept
Film.
Swept Away, ja. Guy Ritchie, oder? Es genau. War das nicht ein Guy
Nein,
Ritchie?
Nein, ja, und sie hat doch noch den gemacht mit dieser Rom-Com.
Ja, Shanghai Surprise.
Nee, den auch, ja? Mit Sean Penn, das war keine
Who's
Rom-Com übrigens hier. Nee, mit, wo sie dann schon später in ihrer Phase, wo sie die, mit Rupert Everett.
Dick Tracy.
Mit Rupert Everett.
Hä?
Ja, sie hat mal so eine Rom-Com mit Rupert Everett gemacht.
Ich kann mich nur noch so ganz dunkel erinnern, aber...
Ist das also, tierisch gewesen sein?
Ja, es war also...
ist das nicht Who's That Girl? Nee, der ist ja noch blond.
Ist egal, lass uns
ja,
weiterziehen.
Okay. Naja. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die große Filmkarriere von Madonna. Denn, aber es trifft sich ganz gut, dass wir über Madonna reden, weil wir müssen ja noch kurz einordnen, warum wir den Britney Spears Film überhaupt gucken. Und zwar, weil wir gucken ja hier bei Beamer mehrere Reihen. Also wir gucken alle Rocky-Filme, alle Nicolas Cage-Filme, alle, keine Ahnung was noch, alle Barbara Streisand-Filme. Und wir haben auch irgendwann beschlossen, dass wir alle Popstar-Filme gucken, alle relevanten Popstar-Filme.
Ja. Und da sind wir ja jetzt schon direkt in Grauwasser.
Genau. Wir wissen ja nicht, ob sich das relevant auf den Popstar oder auf den Film bezieht.
Naja, aber, ja. Ja, okay.
So, auf jeden Fall I'm Not a Girl, Crossroads, ein MTV-Film. Das war mal eine Zeit lang, in den 90ern hat MTV wirklich versucht, so als Filmstudio von sich reden
Ach,
zu machen.
Wirklich? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Mein liebster MTV-Film, ich glaube, es war sogar auch einer der ersten, war Joe's Apartment. Kann sich an den hier an diesem Tisch irgendjemand erinnern?
Das war mit einem Plüschaffen, oder?
War mit einem Typen, der in einem Apartment wohnt mit so sprechenden Kakerlaken. Und der hatte so eine Armada von das war hier der, war auch ein bekannter Schauspieler,
ja.
Wie heißt der, Jerry Connell oder so?
Ja, Jerry
ja,
O'Connell
der hat
oder
in,
so.
In genau. diesem Baseballfilm mit Tom Cruise auch irgendeine Nebenrolle gespielt.
Genau.
Als der illoyale Baseball-Superstar.
Stimmt.
Und der hat in so einem Apartment so lauter Kakerlaken, die ihm immer so helfen und so bei allen Sachen gewohnt. Der war wahnsinnig lustig.
Sehr guter
echt
Pitch
ein super
auch.
Film, ja.
Also das ist so ein Typ und dann sind so Kakerlaken, die dem immer helfen in seinem Apartment. Okay, hier 3.000
Dollar.
Weiß ich auch nicht, 3.000 Dollar mehr, so sah er zumindest aus.
Ja, MTV hatte Großes vor.
MTV hatte Großes vor. Und es ist ja auch aus der, also ich meine, von wann ist der Film? Weiß ich, irgendwie Ende 90er oder so Anfang 2000er, ist ja aus MTV-Sicht auch sehr schlüssig, einen Britney Spears-Film zu produzieren.
Ach ja, total. Das war ja quasi auch der Höhepunkt ihrer Karriere gerade in der Zeit, oder? Sie war da gerade mit Justin Timberlake zusammen, habe ich gelesen vorhin.
Ich glaube auf jeden Fall, dass das damals der, ich sag mal so, sie wurde angenommen, wie danach, glaube ich, bis heute nicht mehr.
Aber es war kurz vor ihrer, mach jetzt richtig mit Ausschnitt und Sex
ja,
nee,
es
und
war
so,
der
ne?
letzte, das war sozusagen der letzte Step innerhalb ihrer Virgin-Zeit so ein bisschen. Ne?
Sie sah auch so jung aus in dem Film.
War sie ja auch, glaube ich. Ne? Also
ja, sie war schon, glaube ich, über 20.
Aber, ja? Das ist ja für die Zeit auf jeden Fall schon altes Brot, ne?
Also,
ich weiß es nicht, nee, warte
ja,
mal.
So ein junges Gesicht.
Wann kam denn dieser Hit Me Baby One More Time? Da war sie 16, ne? Glaube, der Film kam so 2-3 Jahre danach, dann war sie noch nicht ganz 20.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass Hit Me Baby One More Time, wenn das Ding irgendwie, ich weiß nicht, ob das released oder gemacht worden ist, als sie 16 war, und es waren ja auch noch andere Zeiten, da ist ja nicht alles überall gleichzeitig. Also, ne, ich kann mir vorstellen, dass hier ist das vielleicht noch mal ein halbes Jahr später gelandet und so weiter. Also wahrscheinlich ist sie bei dem Film gerade 18 geworden oder so.
Also der Film ist von 2002.
Ja
das steht ja auch in Klammern dann überall dahinter.
Und Hit Me Baby, I'm Not a Girl und Overprotected ist ja auch in einem Film. Die sind ja, glaube ich, vom zweiten Album. Hit Me Baby war ihr erstes Album und das hier waren jetzt schon die Songs. Also es war quasi der Film zum zweiten Album.
Sie ist 81 geboren.
Das war auf jeden Fall ja auch die Single, 19. ne? I'm not a girl, so. Genau. Und das war wahrscheinlich dann die Single zum Album, ne?
Genau.
Und zufällig der Soundtrack von dem Film.
Ja. So Glück gehabt, so wie das zusammengepasst.
So ein Zufall, ja. Nee, das war natürlich, das ging ja auch Jive Records ausschließlich um die Selbstverwirklichung der Künstlerin und so. Also das war ja halt, also da hat ja niemand, das war ja alles ganz organisch
alles, was
gewachsen,
danach
wie man
passiert,
so schön
das
sagt.
War purer Zufall.
So, natürlich, klar.
Auch, dass nirgendwo Cola zu sehen ist, aber andauernd Pepsi.
Ja. Das ist Zufall. Das ist
stimmt.
Wir haben das einfach lieber gemocht.
Ja, total. Und übrigens auch, also Pepsi genauso wie Herbal Essences überall in dem Film zu sehen. Und für die beiden hat sie damals riesen Deals gehabt.
Ja, sie hat aber auch wahnsinnig schöne Haare in dem Film. Also.
Herbal Essences ist mir zum Beispiel total, ich bin aber auch, glaube ich, so ein bisschen immun gegen Produktplatzierung. Ja.
Oder gegen Shampoo-Platzierung.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, es war,
ist mir aber auch nicht aufgefallen.
Nee, deswegen hat sie wahnsinnig in Bädern rumgehangen, glaube ich.
Oh, da war was.
Ja. Es ist ja sowieso ein Film, muss man sagen, der auch den Untertitel haben könnte, Britney Spears sitzt auf Dingen. Ja. Also wo die immer, und wie ungemütlich, einmal liegt sie auf einer Motorhaube mit den Beinen angewinkelt, weil sich da gerade so gemütlich lesen lässt. Als sie in der Garderobe von diesem Karaoke-Schuppen sind, da sitzt sie ja auf dem Schminktisch, während die anderen an dem Tisch sitzen und sich versuchen zu schminken.
Es wird viel komisch gesessen.
Nee, es ist
wird auch komisch gestanden.
Ja, aber das ist der Ausdruck ihrer authentischen Lässigkeit. Also, das weil stimmt. sie ist ja das einfache Mädchen, so, ne? Und,
sie braucht keine Stühle, wie
nee,
so diese,
natürlich nicht.
Wie diese Elite-Menschen.
Absolut,
mit
weil
Stühlen.
Sie kennt ja auch den Unterschied. Also, sie weiß ja auch, was ein Kühler ist und so, ne? Also, das ist auf jeden Fall, es ist ja ist schon ganz schön radical.
Weil sie ist auch so ein All-American-Girl.
Natürlich.
Ne? Sie weiß, kann einfach ein Auto reparieren, aber auch gleichzeitig sehr gut einen Tanktop tragen.
Ja.
Diese Kombination.
Ja.
Und sie hatte sehr oft sehr merkwürdige Haare. Ich habe mir auch sehr viele Outfit-Notizen gemacht, die ich vielleicht in den nächsten Wochen umsetzen werde. Also auch für dich als kleine Vorwarnung.
Ja, bin ich auch mal gespannt. Es,
ja, ich meine, der Film startet ja auch schon ganz, ganz grandios. Ich meine, man muss ja sowas auch immer im Kontext der Zeit sehen. Ne? So, aber es ist auf jeden Fall... also wie sie in ihrer hellrosa Unterwäsche mit diesem Cowboy-Hut in ihrem Teenager-Zimmer irgendwie sich auf dem Bett räkelt, während sie davon träumt, Popstar zu sein. Und ihr Vater parallel, während sie in Unterwäsche sich auf dem Bett räkelt, für ihr College spart.
Ja,
so, also
diese erste Szene, die war krass.
Es ist wirklich also ein Ausschlag von, also wie soll ich sagen, also es ist vielleicht sogar der erste Schritt der neuen emanzipierten Generation auch gewesen. Weil ich meine, Cowboy-Hut und pinkfarben BH, es ist und trotzdem, also so sexy und trotzdem Jungfrau, ne? Also das ist also Mann,
ganz sauber ist sie, ganz sauber.
Und blond. Und blond.
Aber diese erste Szene, die war tatsächlich die, ganz kurz ein Moment, wo ich gedacht habe, ob ich jetzt vielleicht einfach ausmache, mir die Infos über den Film aus dem Internet besorgen.
Oder einfach mit ein paar sehr kritischen Fragen hier zum Podcast.
Naja, nee, also.
Das Ding ist ja auch bei dem Podcast, also muss man auch mal sagen, das haben unsere Hörer, wissen das natürlich, wir hatten halt hier schon viel Hit und Miss. Also einige von den Filmen, die wir gucken, kennen wir, weil wir die vielleicht als Jugendliche oder so schon mal gesehen haben, aber nicht alle. Und wir hatten auch schon einen dabei, da habe ich zum Beispiel die Arbeit verweigert, weil der so, also wie gesagt, alle passieren immer in ihrer Zeit, ne? Aber der ist wirklich, diese Zeit gab es hoffentlich nie. Ford Fairlane war das. Da habe ich dann einfach nach der Hälfte gesagt, so nö, das mache ich jetzt nicht mehr. Wir haben dann die Folge zwar gemacht, aber wir fanden den alle scheiße. Aber dafür hatten wir auch ein paar dabei, wo wir echt danach super überrascht waren, wie toll wir die fanden. Also das ist immer Hit und Miss. Für mich war das jetzt ja auch, ich habe den auch zum ersten Mal gesehen. Es gab Situationen.
Habt ihr euch dann auch den rumänischen Untertitel nochmal mit Autokorrekt ins Deutsche übersetzen lassen? Weil ich finde, das hat den Film für mich total abgelistet.
Ich habe die Screenshots gesehen, die du gestern geschickt hast.
Also wirklich, ganz großes Kino. So.
Ich war schon mal, also eine meiner ganz großen Jugendlieben, Justin Long war in dem Film. Das hat mich schon mal völlig...
Ihr Freund am Anfang.
Ja, der Typ aus Jeepers Creepers.
Der mit ihr schlafen will.
Ja, genau.
Der sehr aufgeregt sich mit Puder.
Ja, sehr aufgeregt.
Ja.
Sehr verschwitzt auf dem Bett, auf sie wartet.
Ja,
in den war ich früher ganz da verliebt, in den zu MTV-Zeiten.
Nee, aber ich finde ja das Tragische an dem Film, wie ist das bei eurem Podcast? Fangen wir mit einem Gesamtfazit an, um uns dann in Details zu verlieren, um am Ende
wieder...
Wir können es machen, wie wir wollen. Was liegt dir am meisten auf dem Herzen?
Genau. Ja, also ich würde, wenn ich jetzt ein Wort aussuchen müsste, um den Film zu beschreiben, dann würde ich wahrscheinlich langweilig mit ganz vielen A's hinterm L nehmen. Und dann hätte ich, glaube ich, alles beschrieben, weil der Film auch irgendwie irgendwie so ekelhaft unangreifbar ist, weil er einfach er ist mies quasi aus einer kapitalistischen Perspektive, aber er ist einfach nicht schlecht genug im Sinne von dass die Charaktere so hanebüchen sind, dass irgendwie gar nichts geht, sondern er hat wahnsinnig viele, also es ist ein Film, der an der Oberfläche wie so ein Stück durchgesifftes Holz irgendwo hintreibt.
Weil er so viel wie möglich halt ja auch so vermeintlich abgreifen will und deswegen nirgendwo eine Ecke drin hat, sozusagen.
Man weiß quasi genau, was passiert und das wird auch alles genauso passieren und dann kommt aber leider auch noch so ein bisschen Tragik ins Drehbuch und dann kommen so Stichworte, über die man eigentlich nicht lästern darf und so.
Ja.
Er macht sich irgendwie an verschiedenen Ebenen so ein bisschen unangreifbar und hat auch irgendwie ein Wertegerüst, was man nicht pauschal verurteilen kann, weil es nicht ganz falsch ist. Es ist halt irgendwie ekelhaft christlich oberflächlich, weil es ist so, aber naja.
Ach, schon so Sachen. Ich fand jede einzelne Person, also gerade die drei Mädels, sind so eine Satire eigentlich.
Wahnsinn.
Weil die eine ist ja so, soll so ein bisschen redneckig sein, auch die dann so schwanger ist, die auch übrigens all over the place, in manchen Szenen gar nicht schwanger ist und dann wieder sehr schwanger. Also da
das differiert so ein bisschen
an mir. Ja, es gibt auch
Die soll ja so White Trash sein. Das wird ja auch immer wieder betont. Ja,
und sie zeigt dann auch allen, wie man kämpft und hat auch immer fettige Haare und so. Während die andere, die ja immer so, wird von ihrer Mutter so gezwungen, immer auf ihre Figur und auf ihre Schönheit zu achten, dann wirklich auch mitten im Wald Lockenwickler drin hat, wo ich denke, okay Leute, wir kommen mal alle wieder runter jetzt. Also so, damit wir, falls ich es noch nicht verstanden habe, ihr ist Schönheit sehr wichtig. So, also jeder ist echt so eine super, und Britney Spears immer in ihren weiten Sachen und schreibt dann so Gedichte am Feuer und ich denke, meine Güte, seid ihr alle. Also
die Gedichtvorlesestelle ist, finde ich, das Highlight des Films.
Grandios. Ja, es ist dieses Verträumte in einem Notizbuch rumschreiben, so als Sinnbild ihrer Kreativität. Also genauso spielt sich auch mein Leben ab, so als Schaffende. So, das ist den ganzen Tag, ich habe so Notizbücher und mein Lieblingsstift und ich sitze den ganzen Tag im Schneidersitz.
Nils hat gesagt, er möchte unbedingt mit euch darüber sprechen, ob denn euer Songschreibeprozess.
Ja, genau so.
Es gibt ja eine tolle Komponierszene in dem Film. Um kurz die Szene zu erzählen, Britney Spears hat da so einen Typen, der irgendwie aufregend ist und der immer, wenn er gerade nichts zu tun hat, Blues spielt. Der spielt ja entweder auf der Gitarre oder auf der Mundharmonika die ganze Zeit Blues-Riffe und will Musiker werden. Und der kriegt mit, dass Britney Spears Gedichte schreibt und sagt irgendwann zu ihr so, morgens holt er sie aus dem Hotel und sagt, komm, ich will dir das zeigen. Und reißt
eine
ein
Seite
paar
aus
Seiten
ihrem Tagebuch, wo ich übrigens auch sagen würde, Entschuldigung?
Genau. Reißt so zwei Seiten aus ihrem Gedichttagebuch und sagt, ja, das ist gut, das nehmen wir. Und geht mit ihr in die Lounge dieses billigen Hotels, in dem sie sind, wo so eine Kakteen in der Ecke steht, aber eben auch ein weißer Flügel zufällig und sagt, ich habe was komponiert.
Klassische weiße Flügelgegend übrigens.
Genau, dann fängt er an, seinen Riff, seine Melodielinie zu spielen, spielt dann quasi mit den hohen Tasten auch die Gesangslinie, so damit sie die auch sofort erkennt. Ja. Und Britney Spears steht dann neben dem Klavier und macht so und summt es so mit, um so in die Melodie zu kommen.
Sofort
genau. Und da wollte ich euch fragen, schreibt ihr Lieder auch so?
Auf jeden Fall. Also wir buchen uns im Regelfall immer in irgendwelche billigen Hostels ein, so gerne auch in der Nähe von Bochum, weil da stehen für gewöhnlich auch weiße Flügel, weil ohne weißer Flügel geht gar nicht. Nee. Ja?
In Erkenschwick, der weiße Flügel.
Genau.
Steht bei euch im Motel Rider, Meier. Der muss nicht bei der Bühne sein, aber im Hotel.
Ja, genau, das ist ganz wichtig. Und aber damit es authentisch bleibt, muss der Rest vom Hotel auch wirklich total runtergerockt sein.
Ja. Klar.
Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, als die in dieses Hotel reingekommen sind, hier soll ich schlafen, dachte ich, wow, geil, Alter.
Ja, ich fand es übrigens auch
Mann,
nicht schlecht.
Also ich meine, zwei Doppelbetten, das sind so King-Size-Betten und frisch bezogen und alles.
Ich meine, okay, dass das kaputt gegangen ist, als ich raufgesetzt hat, okay, könnte problematisch sein. Alles andere fand ich auch okay.
Aber interessant zum Beispiel, es ist ja dann doch irgendwie so ein Musikfilm, kein leuchtender Musikfilm, aber spielt eine Rolle irgendwie. Und was ich überraschend fand, ist, also damals gab es ja auch schon Autotune. Und dass die ganzen Singsequenzen von Britney quasi fast uneditiert wirken. Also es kommt echt einfach so ein bisschen schlecht rüber. So. Wofür ich dann quasi schon wieder Hochachtung empfinde, weil es gab ja Möglichkeiten, in der Nachbearbeitung, die nicht genutzt wurden, was ich vielleicht mit dem Synonym Authentizität gleichsetzen würde.
Das ist die Realness. Also sie war garantiert eine bewusste Entscheidung.
Weißt du, sie ist halt eine von uns.
Sie muss nahbar bleiben. Genau, mit ihrem Cowboyhut. Ja, aber zurück zu deiner Frage. Also ja, genau so schreiben wir Songs. Das ist auch...
Raphael reißt ja dann auch mal die Seiten aus dem Buch und sagt, hier, das ist doch gut, das ist doch fertig.
Ja, natürlich. Das muss auch so. Also The KLF hat das auch genauso in ihrem Buch damals geschrieben, so, also wenn man so einen Hit schreibt. Setz dich verträumt mit deinem Notizbuch hin und such dir jemanden, der die Seiten rausreißt.
Was wir auch sagen müssen ist, ich habe ja früher auch in der Musikbranche gearbeitet, in der Plattenfirma, also auf der anderen Seite. Erst Plattenfirma, dann Booking. Und natürlich ist es so, dass es in einem Club ein Vorsingen gibt von einer Plattenfirma, wo dann so Leute in sehr verrückten, damit auch ihre Kreativität klar wird, in sehr verrückten Hemden sitzen und sich so Bands anhören, die sich 6 Tage vorher auf einem Papier anmelden müssen. Das ist absolut genauso läuft es.
Ja. Oh ja, das ist die große Schlussszene, wo Britney vorsingt bei Slide Records.
Und übrigens, sag mal, Slide Records. Und wir müssen übrigens auch mal sagen, also für die jetzt keine Geduld hatten, den Film zu gucken, es ist so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film. Drei Freundinnen, die als Kinderfreundinnen waren, sich in der Highschool auseinandergelebt haben, finden wieder zusammen und fahren alle zusammen mit einem etwas älteren Musiker.
Den sie die Hälfte des Films übrigens für einen Mörder halten.
Genau, den sie für einen, und er stellt ja mittendrin auch die legitime Frage, warum seid ihr denn mit mir mitgefahren, wenn ihr dachtet, ich wäre ein Mörder? Wo ich so zuerst mal dachte, gute Frage. Und fahren mit ihm sozusagen der klassische Roadtrip nach L.A., um ihr Glück zu finden. Jeder hat da so ein anderes Glück auf dem Schirm. Klappt bei allen sehr, sehr gut übrigens. Ja. Und das ist so ein bisschen die Prämisse des Films. Britney Spears bis dahin so der auf Papa hörende Nerd, irgendwie beste Noten, netter Freund und macht immer alles, was Papa sagt. Ich habe leider die Namen der Charaktere vergessen. Die schwangere
Mimi.
Mimi, genau. Die schwangere ist soll eben so ein bisschen so dieser so bei Trash-Satire sein und dann ist noch wie heißt sie?
Kit,
genau. Und alle drei sind ja musikalisch, wie sich rausstellt. Und ich finde halt, sie fahren ja eigentlich, also eigentlich will ja die eine, die Schwangere sozusagen groß rauskommen. Mm. Und ich finde es total lieb, dass in der letzten Szene sie einfach im Dunkeln noch Background singen darf.
Ja.
Also, okay, wart ihr nicht alle hier, um sie zu unterstützen?
Na, das war ja der große Karaoke-Moment, weil das ist ja auch, ich meine, wenn man dann so wirklich in einer absoluten Pampa so auf so einer Tankstelle strandet irgendwie, dann ist völlig klar, also es ist auch in einer Zeit vor Smartphones und so, dass dann irgendwie jemand in die Wolken schreibt, dass zufälligerweise, sie haben Geld gebraucht an dieser Stelle, weil natürlich der Wagen ist abgeschmiert und
natürlich.
Britney in ihrer ganzen Role Model Position an dieser Stelle, also ist nicht nur Jungfrau, sondern auch noch Tochter eines damals noch Kfz-Mechanikers wahrscheinlich, noch nicht Mechatroniker. Und sie hat gecheckt, es ist der Kühler ist kaputt. Ja, nicht die Pumpe, der Kühler.
Sie weiß auch sofort, was es kostet.
Auf jeden Fall, sie hat kurz im Kopf gerechnet. Also sie kann auch rechnen, aber das ist ja klar, weil sie soll ja eigentlich super Medizinerin werden und so.
Genau.
Und dann hat Mimi die unfassbare Idee, weil ihr scheinbar ein Wolkenbild gezwitschert hat, dass genau in diesem Kaff um die Ecke ein Karaoke-Wettbewerb ist, bei dem man Geld verdienen kann.
Ja, auch ganz klassisch bei
Karaoke. Ganz klassisch. Passiert mir übrigens auch ständig. Ja, also immer, wenn das Finanzamt anruft, denke ich so, oh fuck, okay, warte mal, Karaoke-Wettbewerb in Mülheim. Super,
3 Stunden Karaoke.
Und gewinne mit einer unfassbaren Version von I Love Rock'n'Roll, ja.
Und dieses Lied.
Also, wow, also ich meine... Irre, also mal abgesehen von
das kam auch als Single, oder?
Ja,
das genau. Und da müsstest du jetzt eigentlich gleich mal wieder mit deinem Styling, mit deiner Styling-Beobachtung auch einschreiten sozusagen, ja.
Also ich habe, hätte da mehrmals einschreiten müssen.
Ja.
Und auch so diese Idee, dass die Backstage alle stehen und eigentlich alle noch ganz niedlich aussehen. Und dann KitKat sagt, jetzt style ich euch mal richtig sexy. Und dann sind sie auf dem Bühne. Ich dachte,
Also klassischerweise wird auch die...
Wie sage ich es euch am besten? Ja. Auch die Haare von Britney. Plötzlich, ja, als hätte sie einen Helm aufbekommen.
Ja, aber das ist ja wieder der Zeitaspekt. Ja, ne? Also so, das ist ja die Tragik der Zeit irgendwie.
Diese Schamhaarfrisur, die sie da hatte.
Ja, in der 2002 war wirklich... das war ja auch genau die Zeit, wo es dieses berühmte Foto gab mit ihr und Justin Timberlake, wo sie in kompletten Jeans zu dieser Verleihung gegangen. Das war so die Ästhetik damals. Ja, In 10 Jahren finden wir das auch wieder
übrigens
toll.
Übrigens, ganz spannend, die Ästhetik fand ich, es ist offensichtlich noch vor dem großen Hip-Hop gewesen.
Ja.
Also, obwohl, glaube ich, damals, wenn ich mich richtig erinnere, als ich mich mit meiner damaligen Band, mit diesem komischen Albumnamen, da haben damals alle A&Rs immer so gesagt, ey, Hip-Hop ist das nächste große Ding. Also es war, glaube ich, schon Zeitgeist, aber in diesem Film ist es so, dass quasi jedes Klischee von dem, was inzwischen einfach durch ist, noch für die coolen Stellen rausgeholt wurde. Mhm. Also der Typ, in den sie sich dann am Ende verknallt oder im Laufe des Films, der ist quasi der Rocker, das stand damals dann noch für Rebellion irgendwie.
Naja, vor allem, wenn es wenigstens mal Rock gewesen wäre, das war halt einfach einmal dieses Crossover, das habe ich ja noch ausgehalten, aber so dieser College-Punk, den fand ich damals schon so zum Kotzen, wenn dann so gebügelte Mittelstandsboys mit ihren schwarz gefärbten Haaren und ihrer durchsichtigen Haut dann irgendwie ihre Schlager-Riffs da zu irgendwie total gut gespielten Gitarren.
Und das Lederband um
das Alter, das war echt, übrigens, oh, wow.
Fällt mir jetzt gerade auch auf, die Charakterzeichnung von dem Typen ist auch insofern nicht ganz schlüssig, weil er ja als die Mädels das erste Mal, als er seine Rockmusik spielt auf der Autobahn und die Mädels ihre Musik hören wollen, da kann er es ja keine Minute aushalten.
Zählt er nicht aus.
Da muss er sofort seine Stromgitarre wieder hören und so. Ja. Und dann aber 5 Minuten später schreibt er diese Schnulze.
Ja. Naja, sie hat ihm geholfen, zu sich zu finden. Ja. Weißt du, also weg von diesem ganzen Identitätsding irgendwie. Und
sie hat die harte Schale aufgebrochen.
Genau, der sensible Mann. Also
nee, der Trick ist ja, wenn du es selber schreibst, ist es okay.
Ja, genau.
Wenn du es von anderen hören musst, ist es nur schlimm.
Naja, aber er hatte ja auch sozusagen diesen Ausbruch, diesen unfassbar männlichen Testosteron-geschleuderten
I'm a guy and that's my car.
Ja, okay. Das war so gut. Also ich habe schon aus Solidarität sind mir die Brusthaare gewachsen. Ja.
Aber bevor wir uns jetzt hier nur freuen, wollen wir den Hörern mal kurz die Szene beschreiben. Ja, kriegen wir die zusammen. Ja. Also die fahren und obwohl er gesagt hat, dass er bitte das Auto fahren möchte, was ihm gehört, halten sich die Mädels da nicht dran. Und,
weil er eingeschlafen ist, auf dem Rücksitz.
Auf der Rückbank eingeschlafen und die fahren los. Er wacht dann irgendwann auf und schreit Testosteron geschwängert.
Er ist so wütend.
Und dann geht er in
die
Wüste.
Er tritt die Wüste.
Und er tritt die Kakteen um und er wirbelt den Sand auf und macht so. Und irgendwie denkt man so, okay, jetzt ist irgendwas Krasses passiert.
Ich dachte auch kurz, ich habe nicht
Trigger, irgendein Trigger, irgendwas Schlimmes.
Und dann geht Britney hin, um ihn zu besänftigen. Und er ist auch sofort ruhig. Das klappt irgendwie, weil sie so schöne Kulleraugen hat. Und dann sagt er ihr aber, warum er diesen Ausbruch hatte. Und das auch quasi so ein bisschen so als eine Anweisung für die Zukunft gilt. So was nie wieder passieren darf, ist, dass Mädchen sich an Steuer setzen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann auf dieser Welt.
Naja, er meinte vor allem auch Frauen. That's my car. Alles wurde, von Frauen wurde ihm irgendwie alles genommen, aber das Auto nicht.
Ja.
Und er hat es jetzt 4 Tage ausgehalten oder so.
Die Musik,
mit drei
die
Mädchen,
Gespräche.
Girl Talk, so. Und ich meine, er ist ein Mann und das muss man erstmal aushalten. Sie muss das verstehen und so. Also, das war
so
wirklich,
leid übrigens,
das war Wahnsinn. Ja, ja, ich bin auch.
Vor allem, er hat auch nur so ungefähr 10 Mal nacheinander gesagt, I'm a guy.
Ja, ja.
I'm a guy.
Ja, ja, genau.
Wenn du das so oft sagen musst.
Und ich glaube, das war der Moment, wo ihn dann auch so angefasst hat. Das war der Moment, wo er sozusagen ganz nah zu sich gekommen ist, wo Britney ihn geheilt hat.
Denke auch.
Von seiner Männlichkeit geheilt hat. Mhm. Und er dann gemerkt hat, okay, ich habe einfach mein Leben lang die falsche Musik gehört und diese Blues-Riffs und so, das ist nicht meins. Und dieses, ey, ich bin kein Mädchen mehr, aber ich bin auch noch keine Frau, das berührt mich jetzt plötzlich so tief.
Na.
Ich muss da unbedingt die passende Flächenplastikballade zu schreiben und so, das, weil sonst kann ich nicht mehr länger.
Ja, weil er hat gedacht, er ist kein Fahrer mehr, aber auch noch kein Beifahrer.
Ja, richtig.
Also er ist irgendwo dazwischen, er sitzt auf dem
Ja, er ist ja sowieso, er wird ja so ein bisschen so, ist also sein Auto, er liebt sein Auto und so, er ist auch so ein bisschen so der Experte. Als das Auto liegen bleibt, also da bevor sie zum Karaoke gehen, macht er die Motorhaube auf und das Erste, was er macht, ist so an den heißen Motor fassen.
Mit der
nackten Hand. Absolut. Klassischer Expertengriff.
Motorexperte.
Ja, total. Also ist halt sein Auto, ein Guy in der 2K.
Diese Guy.
Und die nächste Szene danach ist ja auch am Feuer und sie reden über Gedichte. Ja. Also da haben wir verstanden, die Wüste, der Wüstenwutausbruch, die Scheißwüste auch, die hat ja wirklich auch stark was damit abbekommen. Das hat bei ihm wirklich was geändert. Er ist jetzt einfach ein anderer Typ. Er ist jetzt der Beifahrer und er ist jetzt auch fein damit. Gedichte sind jetzt, also Mädchen jetzt so Seiten aus ihrem Tagebuch schreiben, ist jetzt sein neues Ich. Ja. Einfach so rausreißen und sagen, ich habe was für dich.
Was mir auffällt, ist bei diesem Film, wann immer die irgendwo rumfahren oder so oder in der Stadt sind oder auch als sie zum Beispiel dann zu Britneys Mutter fahren, da kommen wir nachher noch drauf, aber so, egal wo sie hinfahren, es ist immer überall menschenleer, höchstens mal so ein Typ an der Tankstelle oder so, aber es ist immer alles total leer und nie jemand unterwegs und immer Sonnenauf- oder Untergang und so. Wahrscheinlich haben die so die Außenszenen mit Britney immer so ab vom Schuss drehen müssen.
Immer
oder?
Nur so im Kreis auf so einem Leerstand.
Ja, tatsächlich, wir haben ja jetzt im Nachhinein auch noch mal so ein bisschen recherchiert, ja, so und irgendwie so ein paar Rezis gelesen irgendwie und waren tatsächlich ordentlich damit beschäftigt, diese Drehorte von Fans freizuhalten, damit die drehen konnten. Die haben auch mehrere Male während des Prozesses den Filmtitel gewechselt, weil sie es immer wieder nicht geschafft haben, diese Horde kreischender Britney-Fans vom Set wegzuhalten.
Ja. Ich hoffe, er hieß zwischendurch auch eine Zeit lang I'm a Guy and That's My Car. Ja.
Nee, aber was ich spannend fand an den Zahlen, die wir dann im Nachhinein glaube, Rizis haben wir versucht zu finden, gab es gar nicht so wirklich, außer irgendwie Filmstarts oder sowas. Aber auf jeden Fall sind einige von den Zahlen für mich insofern interessant gewesen, als dass ich mir beim Gucken sicher war, dass das ein Film von Männern ist, für quasi, also so vielleicht so leicht auf junge Frauen stehende Männer, so das ist einfach wegen der ersten Szene, habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall eine männliche Entscheidung. Ja. Aber es ist eine Regisseurin und eine Drehbuchautorin gewesen.
Shonda
Rhimes. Das heißt, vielleicht die
große Shonda Rhimes.
Die große Shonda Rhimes.
Wieso die große Shonda Rhimes? Was habe ich verpasst?
Es gibt mittlerweile ein ganzes Shonda-Verse. Ja. Das ist ja die Schöpferin von Grey's Anatomy und der Film von Grey's Anatomy.
Und von Scandal.
Warte mal, Grey's Anatomy war das, wo diese unfassbar erfolgreichen Ärztinnen mit ihren gepflegten Nägeln und ihren schlanken Taillen den ganzen Tag Liebeskummer haben und zwischendurch irgendwie Herzen transplantieren, oder?
Und was halt also 7 Milliarden
schlüssig.
McDreamy und McSteamy und wie sie alle heißen und so.
Ja, super.
Auf jeden Fall habe ich mich dann, als ich diese Infos bekommen habe, dass das quasi, dass die relevanten Schöpfer des Films weiblich sind, habe ich mich gefragt, ob ich den Film jetzt noch sexistischer finde oder charakterlich noch verdorbener oder weniger schlimm. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das als Mann einfach jetzt erstmal nicht beurteilen will. Vielleicht frage ich euch das gleich.
Also ich finde, man muss schon dazu sagen, der Film ist ja so eine, eigentlich ist der ja harmlos auf eine gewisse Art und er ist ja vor allem auch so ein bisschen so eine, also ich meine, genauso stellt man sich auch das Leben von Britney Spears vor, wenn man ihre ersten zwei Platten gehört hat, so die zu dem Zeitpunkt
also
raus waren.
Also das ist so das Bild,
also das
was
ist so
man
eine totale
will, ja.
Fanfiction, eine totale Britney Spears Fanfiction, die so in diesem Britney Spears Kontext ja eigentlich total schlüssig ist. Also ich finde, am beleidigendsten kann man sein, weil sie nicht überraschend ist, weil es so super erwartbar ist alles und auch alles, was da passiert, aber es passt natürlich zu diesem Produkt.
Das ist
Produkt
eigentlich so ein verlängertes Musikvideo eigentlich irgendwie von ihr. Also so, es sagt nicht viel aus, es hat keine Ecken und Kanten, es ist irgendwie,
überhaupt kein
es
Mut
ist halt
auch.
So Coming of Age, genau, und es soll quasi aber genau die Britney-Hörerin, also diese Zielgruppen-Mädels so quasi, guck mal hier, ihr seid auch so wie sie ist so wie ihr und so, dass diese Verbindung noch näher ist und ihr seid wahrscheinlich, also so auch dieses, dass sie dann noch Jungfrau ist und das ist ja dann eigentlich was Tolles.
Der verfilmte Pressetext. Ja,
genau,
so
genau,
so.
Ja, genau. Und dann halt noch wirklich jedes alles, was sie singt in dem Film, war später eine Single. Das ist wirklich eigentlich wirklich so ein Musikvideo.
Ja, es ist auf jeden Fall, also ich sag mal, in der Merch-Kollektion ging der Film wahrscheinlich auch ganz gut mit weg. Genau. So, da gab es bestimmt so Bundles, wenn man die Britney-Puppe und die Britney, weiß ich nicht, den Britney-Hut kauft, hat man die Britney-DVD noch zum halben Preis dazu bekommen.
Habt ihr schon die neue Black Mirror-Staffel geguckt?
Nee.
Mit der Miley Cyrus-Folge?
Nee.
Spoilern.
Beziehungsweise man kann doch immer sagen, wenn man jetzt spoilert, so, dann hören die Leute weg. So ist das doch mit Spoilern heutzutage, oder?
Aber ich würde es gerne noch gucken.
Ja,
aber okay, dann, ich kann ja rausgehen.
Nee, also ich spoiler jetzt gar nicht, okay. Aber du hast ja schon mitbekommen, dass in der neuen Black Mirror Staffel Miley.
Genau, ja. Ich habe auch den Trailer für die Folge gesehen, ja.
Und das ist jetzt nicht gespoilert, wenn es quasi darum geht, dass es um das Spannungsverhältnis von dem bösen Management und der zurechtgestutzten Künstlerin geht. Ja. So. Und im Endeffekt ist, glaube ich, das, was mit Britney damals passiert ist und auch das, was dann ein paar Jahre später mit ihren, die Leute haben es als Psychoausbrüche wahrgenommen. Ich würde sagen, das war einfach selbstverständliches Freikämpfen von jemandem, der nicht mehr.
Total.
Genau, also so, insgesamt bin ich mir sowieso ganz unsicher bei der Frau. Ich kenne die ja nicht, aber es wurde sehr viel über die geschrieben und so. Ich weiß gar nicht genau, wie die tickt, ob die ihr Leben hasst oder ob sie denkt, okay, ist ein ziemlich krasser Beruf, ich verdiene irgendwie gut Geld und warum nicht, gibt Schlimmeres. Also ich kann es gar nicht einschätzen, aber irgendwas sagt mir, dass ein Mensch, der quasi im Disney-Kosmos groß geworden ist, der darauf konditioniert wurde und darauf getrimmt wurde und das alles erreicht hat und dann irgendwann mal ausbricht und das dann jetzt immer noch macht. Ich glaube, dass sie das jetzt, dass es inzwischen eine bewusste Entscheidung ist, weil sie hätte alle Möglichkeiten der Welt gehabt, aufzuhören. So.
Ja.
Und insofern.
Naja, gut. Wahrscheinlich wird man den einen oder anderen Therapeuten finden, der sagt, ja, das geht eben nicht so ohne weiteres. Ne?
Mhm. Ja,
also wenn du irgendwie mit 3 Jahren schon irgendwie eine Tonne Make-up ins Gesicht geklatscht kriegst und sexualisiert wirst, damit du dann auf so einen Laufsteg rausgehst und alle irgendwie applaudieren, dann ist das halt einfach völlig sick und das hinterlässt auf jeden Fall tiefe Gräben in deinem Gehirn.
Ich hab mal so ein Interview gesehen mit einer von diesen Boybands damals, ich vergesse leider welche. Also, und das Interview war relativ aktuell, wo die halt auch so erzählt haben, dass die total jung sozusagen abgefangen wurden und dann total vollgepumpt wurden mit auch so Wachmacherdrogen, damit die nur eine Stunde am Tag schlafen, weil die so viel Promo und Presse und alles machen mussten und überhaupt, denen wurde vorgeschrieben, welche Freundin, welche Klamotte. Also da war quasi, die sind einfach wie so Roboter irgendwie jahrelang.
Das sind halt Produkte und so.
Genau.
Und
ich habe mich halt auch, wenn ich so einen Film gucke, kriege ich dann halt auch so ein ganz komisches Bauchgefühl, weil ich so denke, keine Ahnung, ob die hier eine Sekunde nüchtern war, ob die überhaupt mitgekriegt hat oder ob die überhaupt eine Wahl hatte. Ich weiß auch nicht, ob sie in dem Alter schon an dem Punkt war, weil ein paar Jahre hat sie bestimmt noch gar nicht mehr forschendes Gefühl gehabt, dass das cool ist. Und dann, wenn man dann ja so älter wird und so eine eigene große Persönlichkeit entwickelt und sich dann ja dieses ganz klassische Pubertät, wo man sich dann freikämpft, ist ja auch so ein Teil des Erwachsenwerdens so, was sie uns ja eigentlich auch darstellen wollte, aber wenn Dan Aykroyd sie dann wieder im Taxi abholt, ist wieder alles gut. und dass ich dann so die ganze Zeit auch dachte, und natürlich ist das ja einerseits dieser Breakdown, den sie hatte, so ein Zeichen von Freikämpfen, aber natürlich war sie da halt extrem unglücklich und verzweifelt so. Also das ist ja dann, weil sie ja dann auch mittlerweile wurde ja dann um so Leute auch so ein Universum aufgebaut, da ist ja dann auch niemand mehr, mit dem sie dann, also die alle Menschen, die quasi das kritisiert hätten, sind ja dann so nach und nach auch gar nicht mehr da.
Yeah.
Die auch nie da waren, weil es schon so jung anfing.
Richtig, ich glaube auch, dass dieses Rebellieren in der Pubertät, was ja immer irgendwie unterschiedlich stark ausgeprägt ist, dass das halt einfach nach hinten geschoben wird, weil du in einer Zeit, wo du eigentlich an Grenzen stoßen solltest und die irgendwie ausloten und auch provozieren solltest, wahrscheinlich von einer Horde Aufpasser und Ja-Sager umgeben bist. Also
total.
Eine Horde Menschen, die alles dafür tut, dass alles, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu deinem Besten passiert, dass du funktional bleibst.
Ja,
das Produkt darf nicht kaputt gehen.
Genau.
Und ich kann mir vorstellen, dass sowas dann einfach 10 Jahre nach hinten rutscht. Also, dass du dann halt in einer Phase, wo du dir weiß ich nicht, so Anfang, Mitte 20, wo dann die Menschen anfangen, sich dann so die essentielleren Fragen vielleicht auch das erste Mal zu stellen und dass da einfach ein unfassbarer Nachholbedarf dann auch ist. Und
eine der großen Fragen, die man sich ja stellt, ist, wer will ich werden? Und das haben bei ihr aber dann einfach schon andere entschieden.
Ja, genau.
So, und das ist ja dann eine totale.
Und wenn du dafür Applaus und Liebe und Anerkennung und so weiter bekommst, ich glaube, das ist einfach total schwer zu unterscheiden für Menschen, die diese Erfolgserlebnisse so selber nie hatten, weil sie einfach immer konzipiert waren, irgendwie dann irgendwann zu entscheiden, okay, warte mal, ist das jetzt wirklich, löst das neuronal und vom Hormoncocktail jetzt wirklich das aus, was es auslösen könnte irgendwie? Und ja, klar, also ich meine, ob es dann Drogen sind oder sich die Haare abrasieren oder nackt auf einer Abrissbirne irgendwie hin und her schaukeln oder so, findet schon irgendwie seinen Weg, um und dann vielleicht im Bestfall sogar den ein oder anderen Unterstützer, der einem auf diesem Weg begleitet und im schlimmsten Fall auffängt, so, aber das halte ich eben in dieser Größenordnung für sehr unwahrscheinlich, weil da geht's halt um scheiß viel Geld.
Total. So. Ja. Da gibt's dann so viele Interessen, die mit dir dann selber gar nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und ihr Vater ist ja auch immer noch ihr Vormund. Also ihr wurde ja einfach die Vormundschaft Wahnsinn, weggenommen. Ne? Das finde ich ja auch völlig krass.
Wahnsinn. Ja. Ja. Sie ist ja zu ihrem Besten, deswegen. Ja, also, ja. Ja. Und ihr Bestes, das Beste für sie ist jetzt halt wieder in Kleidergröße 36 über Las Vegas Bühnen zu hampeln, genau. So als was zweifache Mutter oder so. Ne?
Ich meine, wenn ihr Vater ihre Vormundschaft übernommen hätte, wir wissen ja eigentlich was da, ne? Who knows, was da mit ihr und die hat ja auch Kinder und was da alles so ablief. Ja. Und man würde jetzt mitkriegen, dass sie irgendwo quasi weg von der Öffentlichkeit happy auf einer Farm lebt und auf Dufte macht, so. Mhm. Dann würde ich sagen, vielleicht hat er zumindest in diesem See dann quasi irgendwo rausgeholt. Ja. Aber offensichtlich bedeutet Vormundschaft ja in dem Fall, dass er dafür sorgt, dass sie weiter funktioniert. Und das finde ich halt so mega gruselig daran.
Ja, dass er halt weiter an ihr verdient vor allem. Ne? Das ist ja offensichtlich so das primäre Interesse. Deswegen finde ich auch immer, also man kann ja diese Meltdowns immer nur so von außen bewerten, so. Wir stecken alle nicht drin. Aber deswegen finde ich das bei Britney durchaus bitterer, diese drei Tage im Suff sozusagen, wo sich die Haare abrasiert hat, wirken auch in der Rückschau immer noch viel verzweifelter und bitterer als jetzt zum Beispiel diese Befreiung von Miley Cyrus, bei der man richtig gemerkt hat, dass sie sehr bewusst dieses Teenie-Hannah Montana-Image ablegen will und sagen will, Leute, ich bin auch eine Frau mittlerweile, ich bin hier nicht mehr euer Teenie-Girl.
Die ist ja dann auch total geil in Interviews einfach so, hat gesagt, so, das ist es jetzt, der Rest ist vorbei.
Ich habe jetzt auch vor kurzem gestern sogar ein Video gesehen, ich glaube, die hat Glastonbury gespielt oder so, vor 200.000 Leuten, die alle irgendwie zugejubelt haben, hat sie ja irgendwie eine Rockshow gemacht und war total happy und dankbar und so. Und da merkt man richtig, dass da so eine Transformation, so eine selbstgewählte Transformation irgendwie stattgefunden hat. Ne? Und bei Britney, da die ja jetzt immer noch irgendwie mit Mitte 30 in Las Vegas auf der Bühne steht und singt Hit Me Baby One More Time, was ja, irgendwie so eine pädophilen Fantasie war. Total. Oder so.
Ich glaube, ein Riesenunterschied ist aber halt auch einfach so, ich sag mal, dass naturgegebene Talent, was zum Beispiel hier Lady Gaga oder Miley Cyrus mit Sicherheit haben. Also die haben einfach tolle Stimmen und können singen so. Und Britney ist ja eigentlich keine wirkliche Sängerin. Die hat ja ähnlich wie Madonna, über die wir vorhin auch gesprochen haben, eigentlich gar kein musikalisches Talent in dem Sinne mitgekriegt, dass sie alleine über den Klang ihrer Stimme irgendeine Magie hervorrufen kann. Das kann sie nicht und deshalb ist der Grad an Popstar-Größe, den Britney erreicht, eigentlich absurd. Das ist ja basiert nur auf was auch immer. So.
Ja, dieses ganze Bild hat und einfach so. Einen,
ich glaube auch, dass da hat ja jeder irgendwie dann doch ein Gefühl für so. Und ich glaube, dass Britney eigentlich immer wusste, dass was sie ist, dass das eine Blase ist. Also kann ich mir irgendwie nicht anders erklären. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, ob Crossroads überhaupt ein Musikfilm ist, wenn man sich die Musikstellen anguckt.
Sie covert ja wahnsinnig viel. Sie singt ja also auch, es fängt ja an damit, dass sie in ihrem Teenzimmer Madonna singt, Open Your Eyes. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen als so Gruß in die Richtung Madonna, das große Vorbild irgendwie gedacht, dass sie ausgerechnet den anderen großen Popstar vor ihrer Zeit irgendwie da singt.
Ja, die wurden irgendwie auch Madonna oft Poster ja zusammengebracht. Da gab es ja auch diesen Kuss mit den beiden. Also irgendwie gab es ja immer so dieses Narrativ, dass Britney sozusagen sie beerbt. Ja. Aber da waren ja so die Leute gar nicht mit.
Generationenwechsel irgendwie, so eingeleitet. Ja. So jetzt kommt Next Generation und wir Mädchen in dieser Generation haben nochmal unseren ganz eigenen Style. So. Genau.
Aber Madonna hat halt eben, ne, und da sieht man das ja auch direkt wieder, die hat ja einfach totale Grenzen eingerissen, auch so in Videos und hat so provoziert. Und Britney Spears hat halt diesen Film gemacht.
Ja, aber es ist auch da wieder natürlich im Zeichen der Zeit. Ja, klar, natürlich. Wir sehen ja immer nur die erfolgreich mit was werden und die sich's ausdenken. Das ist ja also der Initiator, der bleibt ja oft unsichtbar. Das wird ja dann meistens irgendwas, wo man merkt, das rumort und die Jugendkultur interessiert sich gerade für irgendwas. So, das wird dann irgendwie da aufgegriffen von großen Firmen mit viel Geld und das wird dann dahin adaptiert, dass es irgendwie auf den Markt passt. So. Mhm. Und deswegen, die 80er waren natürlich ein anderes Jahrzehnt als die Nuller. Mein Gott, diese Biedernis der Nullerjahre und der späten 90er. Ist ja tragisch, komplett ja, unpolitisch, tragisch. Bieder, ja. Sauber rein, ey, so viele scheißweiße Zähne wie in dieser Zeit gab's noch nie. Die Leute haben aufgehört, in Filmen zu rauchen, so, weißt du, also, und dann auch dieser ganze Jungfrauen-Bullshit auch immer wieder. Also, es war unfassbar. Und das ist natürlich eben ein anderes Jahrzehnt. In den 80ern hatte man irgendwie die Schnauze voll von Politik und musste sich auch irgendwie abgrenzen über eine gewisse Oberflächlichkeit, über einen Hedonismus und natürlich auch über Sex und Sexualisierung, die so fernab von dem Hippie-Ding war. So, ja. Ja, das wurde Porno irgendwie. Und dementsprechend wäre eine Britney vielleicht in den 80ern auch noch Madonna gewesen. Also, who knows?
Ja, ja, weiß, ja. Ja, ja, stimmt. Auch diese ganzen, es war alles eher so extrem glatt gebügelt und auch nichts mehr. Also Madonna ist ja auch aus sich heraus Künstlerin geworden, so.
Ja, ja.
Während ja diese ganzen zusammengecasteten Sachen da, genau. Ja auch teilweise, ja, ich war einfach nur, um da eine Pizza hinzubringen, jetzt bin ich hier irgendwie in der Band.
Voll. Ja, nee, aber tatsächlich, also eigentlich ist es total absurd, die beiden zu vergleichen. Wahrscheinlich vergleicht man sie einfach nur, weil es irgendwie blonde Solokünstlerinnen sind, die irgendwie ein Sprachrohr für eine Generation waren und unfassbar viele Platten verkauft haben.
Ja,
und
weil
haben.
Man sie uns ja auch immer so hingestellt hat.
Ja,
also
ja, genau.
Eben diese Inszenierung da auf diesen Music Awards, was MTV war das, glaube ich, ja. Ne? Ja. Mit diesem Kuss und so. Und
ja,
dann
das kam
die
ja dann
eine
später,
kam auf die Bühne,
ja.
Und die andere ging runter. Also das ist ja auch so, richtig. Wie uns das so immer so erzählt wurde, dass das eine Sache ist.
Ja, wir kriegen es serviert auf
genau,
jeden Fall und
genau.
Essen es dann auch ganz gerne und danach bewerten wir, ob es geschmeckt hat oder nicht so, ne? Ja. Aber
und dann waren ja alle schon ganz aufgeregt, dass es dann sowas passiert ist wie Ex-Tina mit Dirty. Das war ja dann damals die große...
Oh, wow.
Ja, die wurde ja immer, also oh, wow, Christina ja. Aghiere ja. Wurde ja immer als die schlimme Britney
genau.
Inszeniert,
ja, ja,
als die Assi-Britney sozusagen.
Ja, ja,
ja. Ja, die hat ja auch den Realness-Background irgendwie dann zwischendurch noch
ja.
Aufgesetzt bekommen und
ja,
so
genau.
Weiter. Ne?
Aber
also
die hatte
so,
ja eine Stimme.
Ja, ja. Naja, also das kann man auf jeden Fall, ja. Wobei aber auch, ich meine, ist eh ein Popstar, ist der abhängig von seiner Musikalität? Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, weil es geht natürlich bei Personenkult und Popstar sein auch um andere Sachen. Und ich finde, dass ja. Die, wenn die so runtergerissen und abgewertet werden, das ist so, ja, da ist halt Musik ein Teil von einem Großen und Ganzen und du brauchst halt irgendwie ein Entertainment-Talent, du brauchst wahrscheinlich irgendwie sowas wie eine Persönlichkeit oder eben genau keine, also
ja.
Je nachdem, wer
ja.
Was mit dir vorhat, so.
Genau.
Und das ist halt irgendwie, also ich meine, Madonna hat schon auch in ihrer Bio und so aus sich heraus ja einfach total den Drang gehabt, der Welt zu beweisen, wer sie ist, ne?
Ja,
also so, dass
ja.
Die wurde halt nicht auf Misswahlen geschickt und bei Disney auf die Couch gesetzt und so, ne? Das ist halt dementsprechend schon mal ein ähnlicher Treffpunkt, wo sie irgendwann waren, aber mit einer ganz anderen Intention und dementsprechend, ich glaube auch, dass eine Madonna viel mehr mitkreiert hat an diesem Großen und
ja,
Ganzen
ja, ja,
und
ja.
Dass da einfach ganz viel von ihr drin steckt und dass sie sich selber sehr lang verkörpert hat, deswegen ist die jetzt auch so lost, also und so verzweifelt und
ja.
Ich finde das alles ganz traurig, ja. Sie hätte auch jetzt wieder Role Model sein können für viele, viele Frauen,
ja.
Ist sie nicht, hat sie verkackt. So.
Ja.
Aber
ja, sie kann natürlich auch, ich meine, Madonna ist auch an einem Punkt angekommen, wo die nicht mehr so richtig aus diesem Madonna-Körper raus kann. Ne? Das hat die ja bisher immer ganz gut geschafft. Also beziehungsweise die Idee Madonna war ja immer, ich erfinde mich immer wieder neu. Und das stößt dann einfach ab einem gewissen Punkt irgendwie an seine Grenzen, offensichtlich. Also ich meine, weil was sie jetzt macht, dieses ganze Madame X, ich trage eine Augenklappe und so, das ist ja so 90er-Kitsch eigentlich. Und das
ja.
Ist ja irgendwie so, wo man so sagt, so ja, so richtig cool ist es noch nicht. Also,
das ist ja,
nee,
ja,
vor allem
hat ja,
ja
auch eine Phase gehabt, wo sie aufgehört hat, sich neu zu erfinden. Also mit diesem Hang Up hatte sie ja quasi so einen Aerobic-Hit.
Ja.
Und dann war, glaube ich, alles, was ich danach mitgekriegt habe, sehr ähnlich für viele Jahre. So.
Ja.
Also dann,
ja, 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 auch vom Sound her einfach
ja, ja.
Jetzt gar nicht so von der Optik, aber der Sound. Ne, auch
die Frau
ähnlich,
konnte
ja.
Immer mit der Zeit gehen und ab dem Moment, wo sie gecheckt hat, dass die Zeit gegen sie spielt, nämlich, dass sie auch vergänglich ist, hat sie aufgehört. So. Also ihr merkt, ich werde da richtig emotional,
ja,
weil
ja.
Mich macht das so wahnsinnig sauer, dass es halt einfach irgendwie jetzt mittlerweile so die erste Generation Popstars gibt oder Frauen gibt, die auch vormachen könnten, wie es weitergeht
ja.
In
ja.
Einer Zeit, wo man nicht mehr mit 20-Jährigen konkurrieren muss oder will. So. Und auch und dieses und auch eben mit dem eigenen Gehen und weitergehen und so umzugehen und sich da irgendwie neu zu erfinden. Und dass das nicht bedeutet, dass man sich jetzt irgendwie häkelnd auf dem Schaukelstuhl setzen muss und verzweifelt auf die Enkel wartet und dass das durchaus auch was mit einer Erotik, mit einer Sexualität, mit einer Neuerfindung zu tun hat. Meine Mutter ist jetzt irgendwie, Gott, die ist jetzt 69 und sie sagt, ich verschwinde. Ich verschwinde aus der Gesellschaft. Es gibt mich nicht mehr. Ja. So. Und die packt ihren Rucksack und fährt auf irgendwelche indonesischen Inseln mit irgendwelchen Propellermaschinen und entdeckt die Welt und na, hat aufgehört zu arbeiten irgendwie. Und das ist einfach ein ganz, eine total starke Frauengeneration, die niemanden haben, so, der es denen vormacht. Ja. Und das, dann kommt diese blöde Truller, die uns damals irgendwie vorgemacht hat, wie Sadomaso und wie irgendwie selbstbestimmte Sexualität geht, unabhängig von Mutter sein oder Jungfrau sein oder was auch immer. Und verkackt es so dermaßen. Das macht mich so sauer.
Immer schade, wenn Idealisten fallen quasi.
Ja. Und jetzt ist sie Piratin und man denkt so,
Ja, und zwar eine Piratin, die total gern mit 20-jährigen Jungs schläft, weil sie nicht aushält, dass sie selber keine 29 mehr ist.
Also, aber ich glaube, es macht auch Spaß, mit 20-jährigen Jungs zu schlafen.
Ja, total, aber also kann man das nicht auch mit 60?
Ja, aber
muss man dafür selber 30 sein? Oder
nö,
so?
Sie macht das ja mit 60.
Ja, aber sie tut so, als wäre sie 30.
Also ich finde, ich habe einen großen Softspot für Madonna und ich finde, man tut ihr ein bisschen Unrecht gerade, weil ich finde das ganze Styling und Titel und so auch misslungen. Also ich finde es nicht so, es ist nicht cool und es wirkt irgendwie nicht, es wirkt vor allem nicht vorne. Madonna wirkte immer so einen leichten, nie so arrogant, ich bin euch 10 Schritte voraus, sondern war immer so einen halben Schritt dem aktuellen Trend voraus, weil sie immer so ein Näschen hatte, wer produziert, also ich weiß zum Beispiel Music, als das rauskam, so vom Sound her, das war total, boah, wie geil, was für ein geiler Disco-Tune irgendwie und so. Also die hat immer so, aber es war trotzdem aktuell und so. Ne? Es war jetzt nicht so abgehoben modern, sondern es war nicht Björk oder so. Es war immer an den Leuten so, aber es war immer. Aber ich finde jetzt, so wurde sie ja viel gescholten für diesen Grand Prix-Auftritt zum Beispiel, wo sie sich auch wirklich überhaupt keinen Gefallen mit dieser super seltsamen Like a Prayer-Version getan hat, weil sie das so modernisiert hat. Die hat es ja mit so einem Gregorian-Chor irgendwie gesungen, was so mega unnötig ist, weil das dem Lied gar nicht gerecht wird. Und so, und dann hat sie da die Tonlage nicht gefunden. Mein Gott, sie ist halt auch ein bisschen älter, ist auch nicht mehr so einfach, weil das sehr hoch ist und so. Geschenkt. Da hätte man auch vorher mal drauf kommen können. Aber wahrscheinlich traut sich keiner dir zu sagen, das du Madonna, lass das doch mal irgendwie 2-3 Töne runterpitchen und so.
Ja. Sie hat es ja 2-3 Töne runtergepitcht.
Ja, aber sie hat
es
immer noch nicht getroffen. Also,
die Musik halt nicht, aber sie. Genau.
Danach, diesen neuen Song, den sie gespielt hat, den fand ich auch gut. Und ich fand dann auch die Performance cool, wie die sich dann da hinten also am runterfallen lassen und so. Das sah irgendwie cool aus. Und da habe ich gedacht so, mein Gott, ist doch keine schlechte Nummer, ist doch voll okay, ist fast so ein bisschen modern. Mit so leichten, so Rugger-Anleihen und so, fand ich irgendwie echt okay. Und ich finde, man muss dann echt, ich habe mir jetzt das Album angehört, das Album ist echt langweilig, muss man sagen, leider. Aber ist bei der in den letzten Jahren oft so, dass das auf Albenlänge nicht mehr so richtig zündet. Aber ich finde, für den Legendenstatus, den sie hat, den sie sich zu Recht erarbeitet hat, ich meine, die hat angefangen und das ist natürlich, das unterscheidet sie ja dann auch eben immens von Britney, über die wir ja heute noch reden wollten.
Aber vielleicht ist das auch ein Symptom, dass wir so wenig über Britney reden, weil ein großer Teil von Crossroads vielleicht auch ist, dass er so langweilig ist, dass er einfach nicht genug Inhalt gibt, sondern dass man dann irgendwann bei Madonna landet. Ja. Wahrscheinlich landen wir bei den ganz wichtigen Themen in 5 Minuten.
Genau, also die ist ja früher, die hat ja angefangen, die hat in so New Yorker Gay-Clubs ist die aufgetreten, so Paradise Garage und so, wo so DJ-Kultur erfunden wurde von Larry Levan und so. Und das ist ja ein ganz anderer, auch musikalischer Background und auch so gefühlter Background, als irgendwie
als
von seinen
Eltern
in einen Disney-Club geschubst zu werden und von da an irgendwie nichts anderes mehr zu machen.
Das ist total witzig, fällt euch gerade auf, du bewertest sie noch viel mehr auf ihrer musikalischen und künstlerischen Grundlage und ich bin total bei ihr als Person.
Ja. Und vor allen Dingen als Frau, also aus weiblicher Perspektive.
Klar,
und das was Jen moniert und finde ich auch völlig zu Recht, ist, dass es halt, also wie geht man als ehemalig für eine progressive Sexualität stehender Popstar, wie altert man damit und das, wofür sich Madonna einfach entscheidet ist, sie steht immer noch für eine jugendliche Sexualität,
was halt nicht
mehr aufgeht und was halt auch total schade ist für Frauen, weil sie einfach irgendwie keine Option von ihr bekommen und sie einfach mit ihrem Gewicht irgendwie, also nicht mit ihrem körperlichen Gewicht, sondern
Das wäre jetzt ein ganz interessanter neuer Aspekt. Also auch wegen dem Gewicht. Nochmal, wegen Madonnas Gewicht.
Aber weißt
Gewicht.
Du, also ich gebe dir total recht, man sollte jetzt nicht nur, weil gerade Madonna-Bashing irgendwie en vogue ist, oder einfach nur Vogue, oder wie hieß ihr Album, sollte man da nicht drauf einsteigen, aber man kann ihr trotzdem nicht alles durchgehen lassen, was sie gerade verkackt. Das ist einfach so.
Das finde ich auch.
Sie hat
auch
eine kann man nicht durchgehen lassen. Nein,
ich kann das nicht
durchgehen lassen.
Ich als Frau kann das nicht machen.
Nein, richtig. Okay, wollen wir zurück zu Britney und Crossroads, dieser unfassbare Film, den wir gestern und heute gesehen haben.
Interessant im Film ist auch, dass alle Typen, die haben diesen 90er-Style, der so in war damals. So
du sagst interessant,
diese Bowlinghemden, so Bowlinghemden ironisch tragen. Ja. Ich glaube, das ist mir sogar damals zweimal passiert in der Zeit. Das kennt man jetzt heutzutage eigentlich nur noch aus Two and a Half Men, weil Charlie Sheen das da immer so getragen hat. Der war der Einzige, der es noch versucht hat, durchzuziehen, aber das war auch relativ schnell.
Ja, es ist auch irgendwie, also dieser, es ist halt wirklich dieses, wie oft auch Jungfräulichkeit, also wer ist jetzt noch Jungfrau angesprochen wird, das ist auch so ein Thema immer in diesen Filmen.
Ja, ja.
So, und wie wichtig es natürlich ist, dass sie es noch ist und dann auch nur für die wirklich wahre Liebe, die ja auch irgendwie Musik ist, hergibt.
Ja, ja. Aber so, sie reden auch einmal über Pimmelspitzen.
Ja, das stimmt. Aber sie schreien dabei sehr laut.
Sie schreien dabei
und,
sehr laut.
Und spielen eine Version von Menschen, die betrunken sind.
Ja, ja.
Nee, aber das ist ja auch so, weil Mädchen tun ja eigentlich den ganzen Tag in dem Alter nichts anderes, als sich hübsch zu machen oder über Penisse zu reden.
Ja.
Also ich habe im Alter zwischen 16 und 25 auch nichts anderes gemacht.
Ich arbeite auch erst seit 2 Jahren.
Ja.
Also man kam ja zu nichts.
Genau, absolut.
Wie die auch die ganze Nacht da irgendwie auch, das ist ja dann diese Bonding-Nacht zwischen den drei Mädels, wo sie sich so alle erzählen, was in den Jahren so und was so schlimm ist und was so ihre Sachen sind, wo sie auch alle 2 Stunden mal drin, mal draußen und andere Klamotten, ich weiß nicht, was da nachts alles passiert ist, und so tun, als wären sie betrunken und dann wieder nicht. Und also das ist da passiert sehr viel und da erzählen ja alle so ein bisschen, bei Britney ist es die Mama, bei den anderen ist es halt, dass sie schwanger ist und wer das ist unklar, kommt ja dann später auch noch raus. Und dann bei der dritten ist es die Erwartungshaltung der Mutter an so ein Schönheitsideal und so weiter und so fort. Und dann bonden sie sozusagen alle dadurch, dass sie da sich irgendwie auch freischlagen wollen und jetzt irgendwie der Westen, die Reise nach Kalifornien ist für viele immer eine Lösung in amerikanischen Filmen. Aber jeder erlebt ja so seinen Downfall, so seines Traums. Also so Britney Spears Mutter, die Kim Cattrall ist, empfängt sie ja alles andere als erfreut.
Das ist auch eine absurde Szene, oder?
Ja, ich meine, das sind ja Themen, die im Laufe des Films, wo immer klarer wird, das sind ja richtige Traumata.
Ja,
die
total.
Zu haben. Das ist ja mal nicht so, ja, ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Mama oder ja, meine Mutter ist ein bisschen zu fixiert auf die weibliche Darstellung oder so, sondern das ist ja, und das Trailer Park Girl ist ja nicht einfach nur schwanger von jemandem, von dem sie nicht weiß, was es ist.
Ja.
Und diese Traumata, also wirklich richtig schlimme Themen, die werden in so nebenbei, in so ein paar Sekunden mal kurz so abgefrühstückt.
Ja, auch als sie das Kind verliert, so, das ist ja irgendwie. Und, aber 10 Minuten später sitzen sie alle im Foyer und sind super lustig.
Aber vor allem
ja,
das ist es, ich meine, so, die eine
also
darf ich spoilern.
Unmittelbar nach der
spoilern.
Ja, genau, also das ist diese drei Mädels sitzen da und Mimi erzählt, wie sie schwanger geworden ist, dass das nämlich nicht Kurt war, denn natürlich hieß er Kurt, weil man
Kurt
heißt...
Kurt ist dieser Typ vom Anfang, ne? Dem sie so eine Bud Spencer runterboxt da im Parking Lot.
Kann gut sein, also auf jeden Fall Kurt, der Trailer Park Boy irgendwie, das ist nicht der Papa, sondern der Vater ist jemand, der sie scheinbar vergewaltigt hat.
Ja.
So, also dieses Kind ist das Produkt einer Vergewaltigung. Das wird in einem kurzen Moment der Girlie-Gemeinsamkeit kurz abgehandelt. Dann hat man sich kurz in den Arm und dann geht man raus zum Auto und dann ist alles wieder total sunny.
Und dann steht sie ja vor allen Dingen ihrem Vergewaltiger noch gegenüber.
Ja, genau.
Das
und das ist
das Love Interest der anderen ist.
Ja,
das
ist
auch ganz toll an dem Film. Das Gut und Böse Klischee in dem Film ist sehr, ich sag mal, sehr auf den Punkt gebracht. So. Also es gibt quasi nur das Gute, das sind alle Protagonisten. Und das Böse findet nur in Form eines Mannes in dem Film statt, der zuerst mal nur der Fremdgeher ist, aber Fremdgehen wird in dem Film dann auch quasi gleich mit Vergewaltigung verknupselt, so wie Xavier und Savas Pädophilie mit Homosexualität verbunden haben. Ich habe irgendwie sofort gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, vielleicht sollte man sich das nicht so einfach machen, aber böse ist klar definiert in dem Film.
Ja, das stimmt.
Ja, und auch so diese, also diese,
Alkohol führt ja immer, also wenn Mädchen sich betrinken, ja, das einzige Mal in ihrem Leben, wo sie getrunken hat, führt das natürlich auch zur Bewusstlosigkeit. Und der Mann muss dann natürlich da sein, der genau diese Bewusstlosigkeit ausnutzt und sie schwängert. Mhm. Das hat man nämlich davon, wenn bevor man heiratet, man trinkt oder sich mit Männern abgibt. Ja. Also das ist so, das wird auch gleich klar gemacht, so irgendwie so Girls, so hier, ne? Und so, also das führt zu nichts Gutem. Du wirst schwanger, wenn du Alkohol trinkst und wahrscheinlich sogar von deinem Vergewaltiger.
Aber es gibt ja diese Szene, wo sie zusammen Alkohol trinken, nachdem sie diesen Riesenerfolg in der Karaoke-Bar hatten.
Ja,
der stimmt. Übrigens, da geht ja ein Hut rum, mit dem sie dann Geld sammeln und sie kriegen super viel Geld, weil sie so toll performen. Und dann zählt übrigens der Fahrer, mit dem sie unterwegs sind, das Geld. Und dann sagt sie, dann kommt irgendwann Britney Spears und sagt, und wie viel ist es? Und er sagt dann, es reicht. Ja. Und ich denke so, ist aber nett, dass sie eben nicht genau sagt, weil Zahlen könnten sie verwirren.
Ja,
das,
ja.
Ist natürlich, das ist ihm natürlich ganz klar. Es reicht für alles, was wir machen sollen.
Richtig.
Und dann sind sie ja zusammen auf dem Hotelzimmer und trinken zur Feier des Tages irgendwie aus der Hotelbar den Wein oder so.
Punsch.
Irgendwie den Punsch und feiern so. Und diese Feierszene ist auch so, Britney tanzt auf dem Tisch, was uns zeigen soll, Mensch, jetzt ist sie richtig gelöst, jetzt ist sie richtig verrückt und so. Und es ist alles so stock und steif und so unangenehm, dass man niemals Teil dieser Party sein
möchte. Vor allen Dingen nennt sie Kit Kat einmal dann Zoe.
Wirklich?
Ja. So heißt ja die Schauspielerin, ja.
Ah, really?
Ja.
Oh, krass, okay.
Das ist mir einmal aufgefallen, dann habe ich das nachgelesen und das habe ich richtig gehört. Dass sie da, als sie so einen schmutzigen Witz macht und dann dann nennt sie Zoe.
Das ist drin geblieben. Ist ja lustig.
Das ist ja stark.
Da fällt mir ein, du hast auch noch eine wahnsinnig gute Trivia zu diesem Film gefunden. Die
also der Hauptdarsteller, der den Ben spielt, der hat das Skript zugeschickt bekommen, während er gerade einen Film mit Robert De Niro gedreht hat, City by the Sea, und hat das Drehbuch zugeschickt bekommen und hat zu Recht gesagt, nee. Weil er geschrieben hat, es war ihm viel zu kitschig und zu langweilig und er hatte daran gar kein Interesse. Und Robert De Niro hat ihn dann am Set überredet, diesen Film zu machen, weil er riesen Britney Spears Fan ist oder war.
Oh mein Gott.
Und hat dann am Set von City by the Sea mit ihm immer Drehbuch geübt und Robert De Niro war immer Britney Spears und Ben war immer Ben. Und die beiden haben wahnsinnig gebondet darüber. Aber im Nachhinein hat er es ein bisschen bereut, dass er da auf ihn gehört hat. Aber er meinte, er konnte Robert De Niro nichts abschlagen.
Vor YouTube war, weil das wäre doch jetzt, oder vor Insta, das wäre doch jetzt der Hammer, den beiden dabei zuzugucken.
Total. Aber war das nicht auch genau die Phase, wo Robert De Niro angefangen hat, diese ganzen Komödien zu drehen? Bis dahin war er quasi nur der Pate,
genau. So
vom Image her. Und er hat quasi, glaube ich, auch nur hochwertige Drehbücher irgendwie angenommen. Und dann hat er diese ganzen, mein Brautvater, Dings da, du da auch, Filme gedreht. Was hatte der damals geraucht, Ende der 90er?
Ich glaube, und das finde ich ja eigentlich wieder ganz gut. Ich glaube, bei Robert De Niro kam irgendwann so eine Phase, wo er gesagt hat, Leute, ab jetzt scheiße ich auf alles. Jetzt könnt ihr mich alle mal. Ich habe euch ja jahrelang gezeigt, wie es geht. Und ich habe hier immer
einen guten Job gemacht.
Jetzt verdiene ich nur noch Geld für meine Enkel, um mir einen schönen Larry zu machen.
Ich darf jetzt auch Britney.
Die Kuh melken, bis es Trockenfleisch ist.
Und das finde ich für jemanden wie Robert De Niro absolut korrekt.
Ja.
Finde ich eh legitim.
Ich finde halt diese, dass er wohl sehr, sehr aufgeregt war und dann mit ihm, er war dann Britney und der andere war.
Ja, das hätte ich wirklich sehr gerne gesehen. Robert De Niro als Britney Spears.
Das ist genau wie, was wir damals hatten bei Face Off. Mit Nicolas Cage und wie hieß er, John Travolta, die vor dem Film 2 Wochen lang in einer WG gewohnt haben, um sich gegenseitig zu studieren und wie gerne ich das, warum das keiner mitgefilmt hat, weil diese 2 Wochen zusammen und
in Zeitraffer einfach so.
Ja. Und wie die, ich stelle mir auch so vor, wie sie studiert haben, weißt du, wie einer so einen Kühlschrank bei so einem Method Acting, der eine den Kühlschrank aufmacht, der andere diese Bewegung so nachmacht, du die ganze Zeit in der Wohnung und so, Gott.
Ja. Die Travolta Cage AG,
Bilder
da bin ich auch
in meinem
gewesen.
Kopf.
Ja. Ich glaube, bei Crossroads ist einfach das Krasse, ich merke immer, wenn ich über den Film versuche nachzudenken und irgendwas zu erhaschen, was irgendwie dann doch beredenswert wäre, es gibt einfach nichts, weil dieser Film so wahnsinnig zielgruppenorientiert rund und gut umgesetzt wurde. Ja. Es gibt einfach, er ist nicht angreifbar, er ist nicht spannend, aber er ist auch nicht langweilig genug, um als Britney-Fan nicht an ihrem Gesicht zu hängen die ganze Zeit oder an ihrem Schlafanzug.
Bauchnabel, an ihrem Bauchnabel, den sieht man auch extrem oft.
Ja.
Also,
und dann die Trivia, die du eben erwähnt hast, wir haben auch irgendwie versucht, noch was zu finden und haben dann, mal abgesehen davon, dass eben die Regisseurin und Drehbuchautorin weiblich sind, auch noch gesehen, dass der Film gar nicht so ein hohes Budget hatte, was ja, finde ich, auch spannend ist, weil der größte aktuelle jungen Popstar der Welt mit einem wahnsinnig populären Song, und so, da müsste ja eigentlich denken, da buttern alle Geld rein und da machen wir jetzt ein 200 Millionen Budget, um dann 200 Milliarden rauszukriegen und so. Aber es war, glaube ich, ein einstelliges Millionenbudget, laut Wiki.
10 waren es, glaube ich, ne?
Was ich auch spannend finde.
Ja gut, dann kommt
da
noch Pepsi und so dazu, aber es ist trotzdem nicht Hollywood.
Also ist dieser, ich weiß nicht, ob ihr auch diesen Weißbericht über den Film gesehen habt.
Nee.
Wir haben es gab vor 2 Jahren irgendwie so eine Nachberichterstattung auf Weiß oder wie heißt das, Noisy-Dings da, bla. Ja. Und da ist quasi das Ganze als eher so ein Familienprojekt, was so entstanden ist, wo jemand eine gute Idee hat und den anderen überzeugt hat und dann ist der noch mit reingegangen, auch nur aus Belief und so. Ja. So ist das da dargestellt worden.
Das war, glaube ich, die Basis dafür war ein Interview mit der, wie heißt es, Sharon?
Shonda Rhimes.
Richtig, also ein Interview mit ihr war sozusagen die Basis und die hat natürlich, also mein Gott, haben sich alle gut verstanden. Und es war so Family, und es ist also auch, ist im Moment eh meine Lieblingsvokabel, ist ja organisches Wachstum. Das ist so. Und das war so, alle waren so wow, und das ist so Britney, und sie ist so echt, und sie ist so toll, und so ein toller Mensch mit so einem tollen Humor, und es ist so was ganz, also es ist so, wollte auch nicht wirklich viel, und es ist ganz geil, aber es ist auf jeden Fall, die
hat
weiße
auch nicht viel erreicht. Nee, haben sich eigentlich alle gut getroffen.
Ja, und das war ja auch so von wegen, Kritiken haben den Film zerfetzt und die so, ja, aber wir haben den getestet und die Frauen und die Mädchen fanden den alle so toll. Und
ja,
den zweiten
ist halt
Teil
Fanfiction,
muss es geben.
Ne?
Also. Und wenn man den jetzt machen würde, dann müsste man auch den Absturz von Britney mit thematisieren und so weiter. Und Britney selber hat ja auch irgendwann mal getwittert, ja, Teil 2, und das war, also ist so super, super friendly, ist BFF halt, so, ne, total tolle Zeit. Ich weiß, Ironie funktioniert immer nicht, wenn man das Gesicht dabei nicht sieht. Okay.
Oh, man hört schon.
Okay,
oh,
alles klar, ja. Nee, also es war auf jeden Fall auch für Weiß, muss ich sagen, erstaunlich unbissig. Ne? Also muss so an der Stelle.
Man muss ja auch mal sagen, dass sie mit unserem, also dass man sie jetzt nicht aus Zufall, passiert ja manchmal sowas, als schauspielerisches Talent entdeckt hat in dem Film.
Nee.
So, also das kann man leider, also ich meine, sie hatte jetzt nicht sehr, sehr viel zu tun, was über so eine normale Musikvideo-Performance hinausgeht. Trotzdem hat man gesehen, dass das vielleicht ein Pfad ist, den sie nicht weiterverfolgen sollte, hat sie ja auch nicht.
Ja.
Aber, und vor allen Dingen war ja dann doch, ich sag mal so, Zoe Saldana und so, die kann ja spielen. So.
Ja.
Also da fällt es dann auch auf in so Dialogen, dass man so denkt, okay.
Aber wenn ich das so höre, irgendwie Familienprojekt und wir wollten das alle machen und das
wollten
war so.
Wollten wir uns doch, dass einfach alle Spaß
so, und
hatten.
Es gab aber nicht so viel Budget und so. Das erinnert mich ja sofort an Daniel der Zauberer. Der ist ja auch so ähnlich und der ist auch mit relativ geringem Budget.
Aber den magst du auch, ne, den Film?
Ja, für den habe ich einen Softspot aus der Daniel Kübelböck-Film. Daniel Kübelböck, nachdem er ein großer Star bei RTL wurde, mit dem wurde dann ein Kinofilm gemacht, der hieß Daniel der Zauberer, von Peter Schamoni, glaube ich, der so ein Filmemacher ist, also Uli Edel, Peter Schamoni, die kommen so aus diesem alten Fassbinder-Umfeld. Die haben früher mit Fassbinder gedreht und so, und diese ganze Fassbinder-Entourage ist sehr spannend, wenn man mal so Bücher darüber liest, die sind dem alle immer noch hörig, obwohl der ja seit 30 Jahren tot ist, aber für die ist immer noch wichtig, was der über die denken würde und so.
Das heißt,
und
Zitate von ihm aus Lebzeiten gelten gelten quasi als Drehbuch.
Total.
Was würde Fassbinder
tun? So Filme machen wir immer noch. Und dieser Daniel der Zauberer, der ist so auf Betacam gedreht, der sieht so ganz schlimm schon aus, also hat null Filmanmutung, ist einfach mit so einer Kamera gedreht worden, da spielt ja auch die ganze Familie von Kübelböck mit, wie sie irgendwie im Reihenhaus sitzen und frühstücken und die Großmutter sitzt dabei und dann soll es darum gehen, dass Daniel einen Zauberer auf dem Friedhof trifft, der ihm sagt, du kannst alles werden, was du willst, und er muss dann gegen so böse Mächte kämpfen, die durch zwei Leute in Lederjacken dargestellt werden und so. Und der Film ist, der tut wirklich weh, also wahnsinnig anstrengend, aber ich finde den extrem faszinierend, wenn man den so als sozusagen deutsches Dokument guckt.
Ja, klar.
Ist das als Teenie- oder Kinderfilm gedacht oder ist das so?
Das sollte damals, haben die, glaube ich, gedacht, dass sie damit diese ganzen jungen Kübelböck-Fans abgreifen können und so. Mhm. Es gibt dann auch so
Konzert-Szenen. Also auch so ein bisschen Fantasy.
Mhm. Genau.
Also auch wieder so Fanfiction eigentlich.
Es gibt auch so eine, es gibt tatsächlich da auch eine Casting-Szene, die in Hollywood spielen soll, wo die ganze Jury, keiner von denen Native English spricht, sondern okay, do it again!
Und so
sprechen.
Mega.
Es ist wirklich ein sagenhafter Film. Es gibt wirklich extrem skurrile. Er ist so ein bisschen wie die Bettwurst. Dann kann man ihn vielleicht so am ehesten vergleichen.
Das ist ja im Prinzip auch sowas, also wo das Einzige, wovon ich glaube ich in meinem Leben so richtig Fan war, so ohne Kompromisse, waren so 2-3 Jahre New Kids on the Block, als ich so 12, 13 war. Und da war es ja auch so, jeder Schnipsel, der mir sozusagen erlaubt hat, noch mehr Zeit mit denen zu verbringen, den habe ich halt verschlungen. Mhm. Also, und da wollte ich auch nur mehr vom Gleichen. Also dann gab es ja auch so Tourfilme und dann auch so kleine Fanfiction-Geschichten. Ich habe auch so Bücher von meinen Eltern bekommen. Du hast mir jetzt auch vor ein paar Tagen so ein Fanfiction-Buch auf dem Flohmarkt gefunden von New Kids on the Block. So, das ist mir dann auch egal. Die sollen quasi da in diesen Geschichten auch die sein, also waren mir als 13-Jährige so, die ich immer sehe, und ich will nur mehr davon noch, was quasi noch mehr, dass ich mit denen so mehr, und das ist, glaube ich, dann dieses Fanfüttern, was es jetzt bei Britney war und auch bei Dani Kubek, so die Idee dahin, dass man den einfach noch mehr gibt, so wie halt die Merchandising, ne?
Das ist halt Zucker, Zucker, der Affe mit Zucker.
Genau.
Das
aber
ist so die Bonbonniere der heranwachsenden Kids sozusagen.
Genau, total, total. Und dann ist mir dann auch, also ich brauchte da keine Story, ich wollte die halt angucken und Zeit mit denen verbringen, also so ich, ne?
Also mit dem tragischen Ende von Kübelbergs Leben ist natürlich der Film jetzt, wenn man sich den angucken würde, wahrscheinlich irgendwie, ich würde den wahrscheinlich nicht mehr lustig finden, sondern
es ist,
noch tragischer.
Klar, es gibt natürlich etwas Tragisches, aber man muss, glaube ich, davon losgelöst
werden. Aber um da die Relation zu Crossroads vielleicht auch herzustellen und dann vielleicht auch noch eine eigene biografische, nicht Erfahrung, aber so ein Gefühl mit reinzugeben. Also wir hatten bei unserem ersten Album 2003, da haben wir noch wirklich auch Kompromisse gemacht im Sinne von Leute um uns drum, die irgendwie Autorität hatten und die goldenen Platten an der Wand hatten und so, haben uns Dinge gesagt. Ja. Und wir haben als Anfang 20-Jährige irgendwie geneigt, an manche von diesen Floskeln zu glauben. Klar. So. Oder auch irgendwie nicht genug Vertrauen in eigene Entscheidungen irgendwie gehabt oder nicht genug Vertrauen darin, dass wir uns behaupten können oder so.
Ja.
Und ich glaube, dass das, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn jemand anderes deine Ästhetik bestimmen will, deine Karriereschritte planen will, deine Weichenstellung entscheidet, und dann geht's schief.
Na.
Weil das ist einfach ein so krass würdeloses Gefühl.
Na.
Und das Beste, was der Band Großstadtgeflüster passieren konnte, ist, dass wir haben wirklich mal eine schlimme Single veröffentlicht und wir haben sogar mal bei The Dome gespielt und so weiter, und wir hatten das Glück, dass es damals keiner mitbekommen hat und dass es noch vor dem großen Internet auch kaum Aufzeichnungen davon gibt oder gar keine.
Spätestens jetzt wissen es alle.
Ja, ist ja Latte,
ja,
aber
alle.
Ich will nur sagen, dass
alle.
Das, was wir
habt ja anfangs gesagt, das haben alle auch
gewählt.
Genau. Ja.
Ich will nur sagen, dass das, was wir geworden sind, das ist quasi eine Möglichkeit gewesen, nachdem wir gescheitert sind, irgendwie weiterzumachen und dann so peu à peu als ganz kleine Band unsere eigene Attitüde so weit zu stricken, bis wir irgendwann über dem Radar gelandet sind und jetzt irgendwie Clubs so weit voll machen, dass wir unsere Miete davon zahlen können. So, ich mag das sehr, was wir geworden sind, auf einem kleinen Level. Wenn du das jetzt aber mal hochpotenzierst auf Größe und wirklich man erreicht die Welt und so, und dann macht man das mit einem Image, was nicht deins ist, was dir vielleicht gar nicht schmeckt, und dann geht die Karriere den Bach runter und du hast das Gefühl, du hattest gar keine Wahl. Ich glaube, das macht einen einfach zutiefst traurig, wütend und zum potenziellen Amokläufer.
Na, du zerbrichst halt unter den wachsenden Erwartungshaltungen der wachsenden Crowd um dich drum zwangsläufig. Ich meine, ich musste mich damals nur mit einem PM anschreien. und nicht mit einer ganzen Abteilung. Das ist halt nochmal ein Unterschied irgendwie. Und da geht's halt natürlich einfach auch um eine andere Patte. Mhm. So. Und da, dementsprechend ist da ein ganz anderer Druck natürlich von oben, unter dem, also diesen Geschmack möchte ich im Leben gerne nicht schmecken müssen. Ja. So.
Also es würde euch ja auch, es würde euch ja jetzt zum Beispiel auch keiner eurer Fans mehr übel nehmen, dass ihr bei The Dome aufgetreten seid. Eher im Gegenteil.
Wenn
das jetzt irgendwie rauskäme, würden das alle feiern, weil das irgendwie auch cool ist.
Das war so großartig. Ich meine, dort, wir hatten Instrumente auf der Bühne, die gar nicht im Song vorgekommen sind. Und das war so witzig. Das war so witzig, weil dann, wir haben halt Freunde gefragt und meinten so, ey, also weil die hätten uns ja auch eine Band gestellt, wie so, nee, komm, also ein bisschen Spaß haben wollen wir schon noch irgendwie. Was auch super war, wir waren auch neben uns, das ist dann meistens so eine Halle, wo dann so Kabinen reingebaut werden mit so Krankenhausstellwänden gefühlt. Mhm. Und die Kabine nebenan war Sido.
Ja,
so. Mit Harris.
Und Harris, genau, das heißt, wir konnten, es war Rauchverbot, wir konnten die ganze Zeit kiffen und immer sagen, die waren's. Da fing es schon mal an, das war super. Und dann war es so, ja, die hätten uns auch eine Band gestellt und so, wie so, nee, also den Spaß wollen wir uns jetzt nicht nehmen lassen, haben halt Freunde gefragt. Und dann hat die ganze Zeit irgendwie ein Kumpel mit so einer Quetschkommode, die es überhaupt nicht gab, oder mit einem Bass, also irgendein Instrument, was es wirklich in diesem Song so nicht gab, ist der halt aber auch die ganze Zeit während dieser Aufzeichnung so vor mir lang getanzt und hat mich irgendwie angesmiled und so. Und ich musste halt so, also wenn ich jetzt losgeprustet hätte, wäre die Stimme ja weitergelaufen, weil es war ja Vollplayback. Und das war so ein bisschen so, na, nicht lachen, nicht zwinkern, nicht lachen, nicht zwinkern. Und das war schon, also das Erlebnis möchte ich nicht missen. Auch mit einer Limousine.
Ja.
Also das war diese Halle, die war nicht sonderlich breit und du wurdest an der Hintertür abgeholt, um dann so 10 Meter um dieser Halle zum roten Teppich gefahren zu werden, von einer Limousine. Hm. Also du hättest auch einfach die andere Tür nehmen können.
Damit es so aussieht, als ihr kommt direkt vom Flughafen.
Richtig, L.A., Tel Aviv, Tokio, New York, alles wir, gesehen, wo sind, keine ist. Ahnung, Jetlag, wow, so, ne? Eigentlich sind wir mit der Bahn dahin gefahren und waren dann in dieser Lagerhalle irgendwie. Ne? Und es war, also das sind schon Erlebnisse, die möchte ich in meinem Leben nicht missen. Die fand ich ziemlich großartig.
Ja.
Das haben wir auch mal gemacht mit Fritten und Bier. Das waren ja nur Waldi und ich. Und da hatten wir unsere erste Single, ich glaube Afrika war das. Und dann hatten wir einen Auftritt in der Late Night Show ZDF, die damals moderiert wurde von Ken Jebsen. Heute ein eher unangenehmer Zeitgenosse. Galt damals als große Moderationshoffnung, hat diese Late Night Show gemacht. Und da sind wir aufgetreten und dann wurden wir gefragt, was braucht ihr für Instrumente für den Auftritt? Und das war ja normale Bandbesetzung, Schlagzeug, Bass, Gitarre. Dann haben wir gesagt, ja, ein Schlagzeug und ein Umhänge-Keyboard. Und dann haben wir uns da hingestellt, haben wir damit das ganze gespielt. Und dann ist es wahnsinnig kaputt gelacht. Es war sehr, sehr,
Umhänge-Keyboard. Sehr, sehr genial.
Na.
Super gut. Ja, also der, um nochmal auf den Film zurück zu sprechen zu kommen. Wir stellen immer eine Frage, die ich schon vermute die Antwort, aber ich stelle sie trotzdem. Würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Also ich würde auf jeden Fall den Film weiterempfehlen in der Version, die gerade auf YouTube verfügbar ist. Da ist nämlich rumänischer Untertitel und wenn man dann die Auto-Translation auf Deutsch schaltet, dann bekommt man zum Beispiel, ich muss einmal in meine Screenshots von gestern reingucken.
Ja genau, da hast du mir das ja auch geschickt.
Da kriegt der Film so eine Tiefe, noch eine ganz andere Ebene.
Es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo glaube ich im Original gefragt wird, ob derjenige Chips will. Und der wird aber gefragt, willst du ein Gesicht?
Ja.
Der eine will im Club gehen und sagt, nein, wir sollten hier raus, bevor die wissen, dass wir minderjährig sind. Nee, warte mal, bevor wir wissen, dass wir minderjährig sind. Oder zum Beispiel, hey, tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, ich habe eine Band gegründet.
Aber das mit den brennenden Absätzen fand ich auch
zu meinen Eltern gesagt.
Ja, warte mal, ich muss mal kurz den brennenden Absatz, den fand ich ja, damit ging es ja los, da habe ich ja verstanden, dass dieser Untertitel jetzt unbedingt weiterlaufen muss, ja, das war,
es ist ein Geschenk,
ich glaube, sie hat ihn gefragt, so, are you hot in her, oder irgendwie sowas, also so bist du heiß auf sie, irgendwie so, und der Translator hat gemacht, was, deine Absätze sind angezündet, nein, also wirklich ganz großes Kino, so macht das Spaß, und tatsächlich, also der Pixelsalat stört insofern, glaube ich, nicht, weil ich vermute, dass die schauspielerische Hochleistung der Mimik auch ein bisschen, also das ist jetzt nicht so schlimm, dass das ein bisschen
verschwommen ist. Ich glaube, in HD Klischee kriegt man da mehr mit, so die Nuancen.
Ja, das ganz kleine. Werden noch so ein paar Sachen. Also ja, aber kann, das fängt dann die Übersetzung wieder auf.
Ich glaube, man kann tatsächlich sagen, Crossroads ist im Grunde genommen Marketing der Film. Im Grunde genommen müsste man das allen Marketingleuten zeigen, die den ganzen Tag glauben, sie könnten Leuten, die Inhalte produzieren, vorschreiben, wie man die am besten macht. Dann zeigt man denen einmal diesen Film, dann werden die, glaube ich, alle ganz still, weil die dann merken, was Marketing alles anrichten kann, was Marketing alles kaputt machen kann, wenn sie zu sehr Inhalte
bestimmen. Es wurde viel gehighfived am Set, glaube ich.
Ja. Also ich finde, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, dieser Selbstzerstörungsmodus, der fasziniert mich sehr. Weil ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass ich diesen Film empfehlen würde, wenn ich jemandem den Zeitgeist dieser Zeit, also sowas, was war Popkultur Anfang der Nullerjahre?
Das stimmt.
Die Musik schon auf dem Prom, also auf
alles,
diesen,
alles. Also auch die Rollenbilder, die Mucke, das Color Grading, die Kameraausschnitte, das Posing, die Schauspieler, also alles. Das verkörpert schon ganz schön krass einen Zeitgeist und irgendwie auch den Spirit einer Mainstream-Jugend irgendwie so. Deswegen finde ich es eigentlich aus kulturhistorischer Sicht schade, dass der nicht streambar ist.
Das stimmt. Könnte man eine Menge so abhandeln an dem Film, ja?
Ja, total.
Machen wir ja auch. Und ich finde auch gut, dass der Film auch ganz vorsichtig war, irgendwie mal was Neues zu probieren. Dann wirklich die eine Szene, wo jemand weint, es dann auch draußen regnet. Ist ja auch wichtig, dass immer das Wetter auch die Emotionen widerspiegelt. Und das ist ja
sonst sind die Tränendrüsen blockiert.
Ja, absolut, absolut.
Interessant finde ich das Oberteil, das Britney in der letzten Szene beim Vorsingen anhat, mit diesen langen Schlabberärmeln. Diese
damit channelt sie ja die Flügel auf seinem Rücken.
Ja. Oh ja, stimmt. Er hat ja so Maya-Flügel auf dem Rücken tätowiert.
Ja.
Oh, ganz knapp am Arschgeweih vorbeigeschraubt.
Man hat sich mit dem Film richtig von den 90ern verabschiedet. Mhm. Das war, glaube ich, so das Ziel, das Ziel dieses Films.
Vielleicht hat der Film sogar popkulturell dazu beigetragen, dass die 90er so richtig eingestampft worden sind, weil er die Erwartungen nicht erfüllt hat und weil vielleicht dann quasi in den Meetings entschieden wurde danach, okay, die Ästhetik können wir nicht mehr bringen, macht keine Kohle mehr.
Ja, so am Abspann alle so, okay, damit sind wir jetzt durch. Ja.
Richtig. Wobei ich mich wirklich gefragt habe, bei diesen Themen, die da immer so angekratzt worden sind, auch diese schwierigen, also dieser Temple of Deepness, wo ich so denke, so wow, also da kann man sich echt die Finger verbrennen mit so. Und ich frage mich, das ist ja in einer Zeit, wo, also liebe Kinder, es gab eine Zeit vor Streaming. Und da hast ja einfach wirklich, also anderthalb Stunden ist für so einen popkulturellen Film echt eine Ansage gewesen. Mhm. 90 Minuten ist eine Ansage gewesen. Und ich frage mich, wie viel rausgeflogen ist. So im Schnitt, ob das von vornherein so, ach, wir müssen das hier nur mal ganz kurz erwähnen, dass du hier irgendwie, dass deine Mutter ein Konkurrenzverhältnis zu dir hatte und dass deine Mutter dich von vornherein abgelehnt hat und das muss mal ganz schnell da rein, weil wir brauchen den Grund, oder ob das vielleicht einfach alles auch nochmal mehr Fläche bekommen hat und dann eben im Schnitt rausgezogen.
Das glaube ich schon, weil, also Shonda Rhimes, ich habe Grey's Anatomy nie gesehen, ich habe Scandal gesehen und noch ein, zwei andere Sachen, die sie gemacht hat. Hatte immer ganz viele so eine Themen. Mhm. Nur, dass sie normalerweise auch sehr dark und deep damit umgeht. Also ich finde nicht so gut, also ich bin überhaupt kein Fan von ihr, mir ist das alles so, weil immer wenn ich Grey's Anatomy eingeschaltet habe, hat entweder irgendeiner gerade geschrien oder geweint. Mhm. Das ist, also bei ihr ist immer sehr viel mit Emotionen und Drama, aber deswegen, dass sie quasi, dass diese Themen auftauchen, überrascht mich nicht. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass die sozusagen, soweit es geht, glatt gebügelt wurden, damit sich dann niemand erschreckt, wenn seine kleine Tochter, also weißt du, wenn dann die ganzen Soccer-Moms mit ihren Töchtern, die 12 sind und Britney-Fam, diesen Film zusammen gucken, dass die dann nicht, sondern dass es gerade noch so verdaubar ist für die so, ne?
Also ich merke bei mir selbst immer, wenn ich versuche quasi die Moral hinter einem Popkulturprodukt zu beurteilen, dass ich dann immer am Rätselraten bin, wenn zum Beispiel zu Skandalthemen oder zu aufwühlenden Themen gegriffen wird, ob das die Dringlichkeit des Autors ist, der das Thema einfach so wichtig findet, dass er darüber jetzt etwas machen muss, oder ob es quasi die Statistik von oben sagt, die sagt, mit diesen Themen bekommt ihr besonders viel Publikum. Und ich finde, also ich habe das Werk von dieser Frau jetzt nicht im Ganzen verfolgt, aber ich fände es mal spannend, ob sie quasi, ob sie zum Schlagwort Vergewaltigung greift, weil sie weiß, dass das Quote bringt oder weil das einfach ihr Thema ist und sie es einfach wichtig findet, dass es darüber auch in jedem Niveau Auseinandersetzungen gibt, weißt du? Also
ich glaube wieder noch, ich glaube, die benutzt, ich glaube, Shonda Rhimes benutzt solche Sachen auf einem sehr technischen Level.
Ja, glaube ich auch.
Weil die, glaube ich, sehr so eine gewisse Art Drehbuch zu schreiben perfektioniert hat. Und
die ist so, die schreibt so Cliffhanger-Drehbücher und genau. So wahnsinnig, also Drama, Drama, Drama. Mhm. Also ganz viel Emotion, ganz viele Cliffhanger und ganz viel Betrug und Twists und hinterm Rücken und vor allen Dingen immer auch ganz viel. Also jetzt gerade die aktuelleren Sachen, man muss natürlich auch sagen, Leute gehen ja auch, ne, es gibt ja dann auch so Auftragsdrehbücher, also so wer weiß, was da auch die Ansage war, die sie bekommen hat oder wie viel Freiheiten sie da hatte. Aber also je aktueller ihr Zeug wird, desto darker wird's. Mhm. Aber immer auch sehr amerikanisch.
Die weiß halt sehr gut oder hat ein sehr exaktes Gespür dafür, wie hoch sie Dinge hängen muss, um die Fallhöhe für ihre Charaktere zu erzeugen, die sie braucht, um das Drama sozusagen aufrechtzuerhalten. Mhm. Und da ist natürlich Vergewaltigung ist natürlich sozusagen Top-Level-Drama für einen Drehbuchautor. Mhm. Und deswegen schreibt sie das da rein, um dann da quasi die Versöhnung. Dann gibt's ja diese super cheesy und völlig kranke Versöhnung am Krankenbett von dem Mädchen, das gerade ihr Kind verloren hat, weil die andere reinkommt und sich schlecht fühlt. Und dann muss die ihr Kind verloren hat, sie im Bett trösten.
Ja,
das war nicht so schlimm. Und
unfassbar.
So. Und
ja,
das funktioniert auch noch. Und das funktioniert auch noch.
Ja, genau. Armes, blondes, weißes Mädchen, was jetzt Fronto singen darf und ich gehe jetzt hinten in die Ecke. Es tut mir wirklich leid, dass du einen schlechten Tag hattest.
Also es ist so, das macht die alles sehr genau. Das ist, glaube ich, einfach sehr präzise filetiert und seziert, um zu überlegen, was muss ich jetzt hier, die macht dann so einen Plan und wo muss ich jetzt, wie dramatisch muss ich hier werden?
Und dann kam, glaube ich, kommt wiederum aus der Britney Spears-Ecke, dass so ein bisschen der Wunsch war, dass es nicht ganz so oberflächlich ist, damit man ihr das nicht vorwerfen kann.
Ja, genau, das glaube ich auch. Ich fand das an dem Film so mies, dass ich das Gefühl hatte, das war alles so richtig geplant, die Dosis an Drama und an Realität.
Ja, ist auf jeden Fall. Film, total. Ich besser vertragen, wenn es irgendwie so eine von diesen Schicksalsgeschichten und die vielleicht dann auch ein bisschen Space bekommen hätte oder so. Dass ich finde, es muss ja nicht immer das ganz große Tragik-Ding sein, um Grund zu haben, als Teenager sich mal ein Auto zu setzen und nach L.A. zu fahren.
Total. Oder, also man hätte voll drauf geschissen, wie bei Spice Girls.
Zum Beispiel. Ja, genau. Also, das kann man ja auch machen. Hätte man auch machen können, absolut. Aber ich finde so diese Heavy-Metal-Themen einfach, dieses kurze mal eben so abfrühstücken, so, also, und auch ein Kind verlieren und also diese ganzen krassen Dinger, wo du normalerweise eigentlich ein ganzes Drehbuch zu einem von diesen Themen in Absprache mit Psychologen und Schauspielern und so weiter schreibst, mal eben kurz so reinballern.
Es wird ja auch so normalisiert, dass sie vergewaltigt wurde. Und das ist ja dann auch wieder so total schwierig für junge Mädels,
gegangen?
Die das gucken sollen.
Ja, na eben, das meine ich. Ja, da sitzen die zwei Freundinnen, bist du zur Polizei gegangen? Nein, natürlich nicht. Ich komme ja aus einem Trailerpark und bin betrunken ins Auto gestiegen. Was suggeriert das denn?
Ja,
wenn du irgendwie vergewaltigt wirst und in einem scheiß Viertel wohnst und ein Bier getrunken hast oder so, dass du keine Chance hast, bei der Polizei gehört zu finden? Ja. Also was ist denn das für eine Scheiße? Und dass sie sich danach nehmen, die Freundinnen sie in die Arme und sagen, oh ja, du armes, ne, was soll der Scheiß? Und dass dieser Typ nicht dass diese Frau am Schluss nicht zumindest die Flasche genommen hat und diesem Typen, die damit irgendwie die Fresse poliert hat, irgendwie, also nochmal irgendwas, dass dieses Thema nicht so als, das ist wie so die bunten Streusel auf so einem Eis. Also da muss jetzt, das fühlt sich für mich so an, da muss noch irgendwas hin, da muss noch irgendwas drauf.
Sie hat dann auch in der letzten Szene, also die Mimi, in der letzten Szene oder also in diesem Foyer halt von dem, wo die dann zum Schluss sitzen alle zusammen und auf Dan Aykroyd warten, hat sie dann auch so farbenfrohe Klamotten an und die Haare schön, als wäre jetzt alles wieder gut, ne?
Also aber das geht eben ganz schnell aus. Sie kommt ja auch von ihrer Mutter, ihr Leben lang, ihr Trauma, rede zwei Minuten mit der Mutter, die Mutter sagt, ich will nichts mit dir zu tun haben, dann weint sie kurz im Bad, dann kommt der Ritter, natürlich, also weil Prinzessinnen brauchen ja auch immer den Prinzen, der sie rettet, so auch in diesem Film, und umarmt sie und sagt, es ist ganz schlimm, dass deine Mutter dich nicht liebt, und dann, ach so, na gut, dann fange ich jetzt ein neues Leben an, weißt du was, wir haben jetzt erstmal Sex.
Ja, super. Das ist doch mal ein guter Start. Und dann beruhigen wir uns alle wieder.
Genau.
Ich habe eine gute Lösung.
Ja. Zieh schon mal nicht, aus. Dass das manchmal nicht wirklich helfen könnte, aber es ist auf jeden Fall
es
etwas
zumindest,
merkwürdig.
Es ist ein schwieriger Start.
Ja.
Wenn man eine Basis hat, kann es mal helfen.
Genau.
Aber ich sag mal so, als so Traumastart vielleicht einen anderen Weg überlegen. Ja.
Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr euch diesen Film angeguckt habt.
Ja, und auch danke, dass ihr euch so Mühe gegeben habt, den zu finden und auch Recherche zu machen.
Na, das fand ich ja eben, und wie gesagt, der Selbstzerstörungsmodus, wenn ihr darüber noch was rausfindet, das fände ich ja so spannend.
Ja, ich habe auch geguckt, ich habe immer so eine Trivia, aber ich habe nichts gefunden.
Ich wollte wissen, warum, was ist was ist an diesem Film, weil irgendjemand muss ja eine Armada anwenden.
Robert De Niro hat den rausgenommen.
Das stimmt.
Das ist es. Irgendjemand
Robert
muss
De Niro hat gesagt, so Leute.
Oh Gott, ja. Richtig.
Ich muss meine Britney beschützen.
Das, wahrscheinlich. Also da muss ja eine Armada an Anwälten gesessen haben.
Was viele nicht wissen, Robert
haben.
De Niro ist der Vormund von Britney Spears. Ja.
Story-Twist. Genau. Plot-Twist.
Fun Fact.
Shonda Rhimes hätte es genauso geschrieben.
Richtig. Das stimmt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Neue Großstadtgeflüster-Album Trips und Ticks kommt, glaube ich, im August raus.
Ja,
oder so,
16.
Ne? 16. August.
Kurz an meinem Geburtstag schenkst du mir das dann?
Das schenke ich dir, cool. Natürlich. In der Deluxe-Box. Gibt es eine Deluxe-Box?
Ja.
Also, macht man heutzutage
gibt's
immer,
tatsächlich.
Ne? Ja, du kriegst eine Deluxe-Box von mir und ich hole mir das Vinyl.
Okay, cool.
Gibt's
okay.
auch.
Mega.
Ja, sehr gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ganz viel Erfolg und kommt
danke.
Unbedingt bald wieder. Dann suchen wir uns wieder einen schönen Film für euch
oh,
aus.
Oh ja, gerne.
Alles klar. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Und Maria, dir danke ich heute ganz besonders dafür, dass du mich immer pflegst, wenn es mir schlecht geht.
Gern geschehen.
Alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff.
Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wie Maff?